Apes.
The German Needles Radio. The German Needles Radio.
Hallihallo und herzlich willkommen zu Radio Tux et Horaz. Und wir sind bei der 101. Ausgabe. Ich habe gerade schon angefangen zu singen. 1100101. Sind heute zu dritt, aber mit einer Stimme, die ihr, glaube ich, noch nicht kennt, nämlich Alex. Hallo, Alex.
Hallo, hallo.
Wer bist du denn?
Ja, wer bin ich denn?
Wo kommst du denn her?
Ich wurde heute ein bisschen hierher gezerrt oder sagen wir mal überredet. Ich werde hier auch noch festgehalten.
Er ist an Stuhl gekettet.
Genau. Also ich studiere auch noch hier an der Hochschule der Medien. Ist auch Masterstudiengang Computer Science and Media, jetzt im vierten Semester. Und es geht stark dem Ende zu.
Und deswegen schon auf meine, als allerletztes kommst du nochmal bei uns vorbei.
Komm ich nochmal vorbei, genau, und schau an, was es hier so gibt. Und wie gesagt, es geht jetzt, nächsten Herbst fange ich dann an mit meiner Masterthesis, auch jetzt im Bereich im mobilen Umfeld. Mal ein bisschen angucken, was ich da noch so für Themen finden. Hab ja noch ein bisschen Zeit, also viel Zeit soll ich mir allerdings auch nicht mehr lassen. Genau.
So, dann ist der Sven noch da.
Ja, hallo.
Hallo, den kennen wir schon, der ist langweilig.
Ja, ich bin langweilig und ich arbeite übrigens mit dem Alex zusammen, daher kennen wir uns auch so.
Achso, du hast ihn also angeschleppt.
Ja, wie gesagt, ich habe mich auch im Stuhl festgebunden.
Ja, ich sehe es.
Das ist genauso wie Ingo vor ein paar Folgen Hasenohren auf hatte.
Die hatte ich wirklich auf, rosa Plüsch,
genau.
Hasenohren,
genau.
Und Bommel an den Füßen. Mm. Und du bist unser, also ihr seid beide unsere Mobile-Experten heute, weil wir haben einige Mobile-Themen.
Oh, Experten, ja.
Ja, Experten. Wir haben eigentlich nur Mobile, fast.
Aber naja, man könnte vieles auf Mobile auslegen, denke ich mal. Ja,
also, viel anderes ist auch irgendwie nicht passiert so.
Selbst Apple und Adobe ist irgendwie mobile.
Ja.
Ja, gut, also wir gehen mal wieder durch die aktuellen Themen durch und wir reden vielleicht noch über das, wo ist es denn?
Spielzeug.
Das neue Spielzeug, was ich mir, oder was Radio Tux sich geleistet hat, womit ich schon halb verzweifelt bin im Übrigen. Das neue Asus, oder das neue, neu ist es, also so neu ist es auch nicht, nur neu für uns. Das ist ein IPC und schön leicht und sind wir gerade beim Einrichten hier. Der Sven muss mir nachher noch helfen mit Arsch Linux. Das Top-Thema dieser Sendung Palm HP. Eine HP-Palme.
Eine HP-Palme.
Eine Palme auf HP. Eine Palme auf Mallorca, die von HP gekauft wurde. Und das ist richtig HP-Pity.
HP-Pity. Interessante Wortkombination.
Ja, okay. Also ihr habt vielleicht mitgekriegt, Palm hat ja schon seit längerer Zeit irgendwie so ein bisschen hin vor sich geröchelt und dann haben sie jetzt endlich jemanden gefunden, der sie doch dann...
Der sie erlöst hat.
Ja, in die Arme schließt, komplett umschließt.
Ja, und die Frage aufnimmt. Ist jetzt, in welcher Hinsicht das gut oder schlecht ist.
Ich finde es total gut. Ich meine, zumindestens WebOS ist dann jetzt nicht tot.
Genau. Aus der Hinsicht raus finde ich das auch super, weil andere Mobilfunkhersteller hätten wahrscheinlich irgendwie Palm wegen der Marke gekauft und hätten das Betriebssystem sterben lassen. Und ich finde eigentlich so, die drei Betriebssysteme, die mir momentan so am gängigsten, am sinnvollsten vorkommen, wären dann halt irgendwie auch, da wäre Palm Pre, das WebOS im Endeffekt dann auch drunter.
Also, du meinst jetzt im Mobile-Markt?
Genau, Mobile-Markt.
Wobei das mit dem gängigsten auch ein gutes Stichwort ist. Wer kannte denn jetzt hier im letzten Jahr noch Palm, wenn ich da an meinen Freundeskreis denke, ich sagte, Palm 3, gibt's neues Handy, so, was, Palm, was? Hat noch ein bisschen irgendwie so das
ja.
Die hatten einfach nicht so diese Marketing-Macht, sage ich jetzt mal, wie Apple es halt gehabt hat mit ihrem iPhone oder wie sie es haben.
Naja, also hättest du Leute gefragt, die irgendwie 5 Jahre älter sind?
Ja gut, das ist...
Ja, das
denen dann Tränen in die Augen bekommen, so ein Pilot.
Ja. Genau. Ja, es gibt ja für das Palm Pre, gibt es ja auch, soweit ich das mal gelesen habe, auch diese Emulatoren, mit denen man dann auch noch alte Applikationen dann laufen lassen kann, die auf dem Palm OS dann basieren.
Echt? Das heißt, gibt's
das? Ja, ich hatte irgendwo in meinem Rechner, habe ich einen Link, müsste ich rausholen.
Ja, bitte dann
einfügen.
Da gibt's anscheinend Sachen, mit denen man dann diese immer noch ablaufen lassen kann und dann seine alten Zeiten wieder zurückholt.
Weil die,
kann
die
wieder leben.
Die alten, dieses alte Palm OS ist ja an Access, so eine taiwanesische, japanische, asiatische, sagen wir asiatische.
Combo.
Das stimmt auf jeden Fall. So eine asiatische Firma. Also er ist ausgegründet worden in Palm Source. Ich verstehe auch nicht, warum man sein eigenes Betriebssystem outsourced, um es dann zu lizenzieren. Das war schon so der erste große Fail, den die überhaupt mal gemacht haben.
Ja.
Ja, die haben gesagt, wir machen jetzt aus der einen Firma zwei Firmen. Eine nennen wir Palm und die andere nennen wir Palm Source. Mhm. Palm Source macht das Betriebssystem und Palm baut die Dinger.
Haben aber im Prinzip nichts mehr miteinander zu tun, oder?
Nö, genau. Ah. Und dann ist die eine Firma, diese Palm Source, gekauft worden von Access. Die haben dann gesagt, ach, dieses blöde Palm, wir machen jetzt was auf Linux. Die Access Linux Plattform. Und
gibt's die überhaupt noch?
Die gibt's noch.
Hat man auch nichts mehr. Also ich nehme ja viel davon gehört.
So. Ja, das ist halt so.
Es sieht vor sich hin.
Ja, wie so einiges.
Ja, ja, das gibt's in dem Markt echt viel Sachen, die so.
Ich habe immer so ein Paper drüber geschrieben, da sind die ganzen so wichtigen
Dinge drin.
Ja.
Ja, das waren aber nur Linux-basierte
Betriebssysteme. Ja, reicht ja.
Aber
das sind ja die wichtigsten.
Ja.
Gut, WebOS ist ja auch.
Ja,
auch genau. Da rein und
und selbst macOS kann man mit viel Fantasie so in die also mit
Unix halt.
Genau.
Also mit viel Fantasie kann man da ein bisschen Unix reindichten, ja.
Ja, genau. Reicht doch. Also ja. Von daher gibt's noch was anderes?
Außer Unix? Nee.
Was für eine Frage.
ich kenne nichts anderes außer Unix.
Allgemein die Welten meine ich jetzt so.
Es gibt halt die Windows-Welt, aber das will ja keiner.
Ah, die Windows. Nein.
Nee, darüber möchten wir jetzt nicht reden.
Wir waren bei Palm und
genau,
HP.
Genau.
WebOS, ja.
Ja, ich meine, irgendwie, ich glaube, HP hat irgendwie die Ressourcen und die Techniker dazu, coole Hardware zu bauen. Das traue ich denen jetzt einfach mal so zu. Auch wenn ich schon lange nichts mehr von HP in der Hand hatte. Und ich glaube.
Sie bauen immerhin noch gute Notebooks ab und zu.
Ja, genau. Und ich glaube, aus der Hinsicht raus würden die das vielleicht auf die Reihe bringen, coole Telefone zu bauen. Und WebOS ist ja in der Hinsicht schon ein cooles Betriebssystem. Also das Einzige, was mir eigentlich an so einem Prey nicht gefallen hat, war eigentlich das Gerät an sich selbst, weil die Tastatur halt irgendwie seltsam war. Aber das Betriebssystem an sich fand ich eigentlich schick.
Ja, also ich fand, das lag eigentlich ganz gut in der Hand, wie so ein kleines Stück Seife, das Prey.
Ja, aber wenn man das dann aufgeschoben hat, dann hat es halt scharfe Kanten und kleine Taschen.
Ja gut, dann darfst du nicht so dicke Finger haben.
Hey, das sind geschmeidige Informatikerhände. Also
Klavierfinger.
Nee, es ist ja jetzt nicht, dass ich irgendwelche Wurstfinger hätte, aber ich hatte schon Probleme mit meinen Daumen, da die Taschen zu treffen.
Okay.
Ja, da muss man dann irgendwie mit den Fingernägeln tippen und das geht irgendwie mit kurzen Fingernägeln auch nicht so richtig gut. Und ja.
Ah, das ist halt auch nicht ganz so einfach.
Nee, der Ingo könnte das besser.
Ich bin ja so ein bisschen Frau und wir hatten ja gerade schon, ich bin multitaskingfähig.
Genau, du bist ein bisschen
dein Telefon.
Ich bin ja sowieso nur digital und deswegen kann ich alles.
Genau, du kannst dich dann direkt mit dem Handy interfacen und.
Genau, da kannst du dich direkt drauf einloggen.
Genau.
Sehr schön.
Genau. Ja, also ich bin da mal gespannt, was sich da ergibt. Also ich fände es.
Also nein, die werden auf jeden Fall so ein Tablet bauen.
Fände ich gut. WebOS auf einem Tablet fände ich super gut, weil gerade auf einem Gerät, was so ein bisschen mehr Dampf unter der Haube hat, da macht es auch richtig Spaß, glaube ich. So. Stell mir gerade so vor, so native HTML5-Animation, schnelles JavaScript ausführen, super Applikation, die du dir direkt übers Web holen kannst. Fände ich gut.
Also ich finde es auch
gut. Das muss ja nicht auf Tablets dann beschränkt sein. Da ist immer noch das im Raum, dein
klar.
Internet im Kühlschrank, im Toaster, im weiß der Gott wo. Dann hast du Widgets für deine Küche.
Ich kenne eigentlich nur Toaster, auf den NetBSD läuft, aber ja, das gibt bestimmt auch Toaster, auf den WebOS laufen würde.
Aber noch nicht. Kaffeemaschinen mit Linux gibt es ja jetzt auch. Klar. Und demnächst laufen in Autos und Fernsehern kommt ja jetzt ganz groß.
Ja, solange man keinen Reset-Knopf braucht.
Für die Autos?
Ja.
Oder dann?
Ja, wir hatten vor ein paar Sendungen mal mit Frank so eine Story, der war vor einer Weile in den USA und hat sich da in so einen Ford reingesetzt, der steht groß mit Microsoft drauf und da ist halt irgendwie so ein paar Zentimeter drunter so ein Reset-Knopf.
Und was macht der dann?
der resettet irgendwas. Was genau haben wir noch nicht ausprobiert, aber allein, dass dieses Auto
resettet. Traust du dich nicht drauf zu tun? Ja, war der Knopf rot?
Das weiß ich nicht.
Das hat man nicht in Erfahrung gebracht.
Er wollte dann nicht mal ein Bild rumschicken?
Weiß ich nicht. Ja, weiß ich gar nicht. Hm. Müssen wir ihn nochmal erinnern zur Not.
Ja, genau.
Ja, das WebOS an sich hatte ja auch in den letzten Wochen oder eigentlich seit es draußen ist immer wieder für Aufsehen und für erschreckte Gesichter gesorgt, weil es ja doch, weil sie sich jetzt in diesem webbasierten Betriebssystem halt doch Sachen eingefangen haben, die jetzt, ja, die man, die im Browserhersteller eigentlich schon seit längerer Zeit haben, immer gravierende Sicherheitslücken. Das hat halt mal damit angefangen, dass man durch eine E-Mail einen Stack Overflow erzeugen konnte, wodurch dann ganze Gerät abgeschmiert ist. Das war dann Version, weiß nicht, 1.2.
Aber dazu möchte ich mal sagen, es gab auch vor, glaube ich, 2 Jahren oder 1,5 Jahren, auf dem Kongress war das mal so, da wurden auch irgendwelche Exploits für L-Series 60 Handys, die da wirklich schon, wer weiß wie viele Jahre auf dem Markt waren, vorgestellt, wo man dann irgendwie mit einer SMS das komplette Handy ownen konnte. Also das ist nichts Neues.
Nee, das ist nichts, mit Sicherheit nicht, aber wenn das jetzt schon ein paar Jahre alt ist und jetzt hat man hier den Anspruch, man hat wieder den ominösen iPhone-Killer hier und dann ist man erschreckt, dass man doch mit einfachen SMS Root-Zertifikate austauschen kann, sich die Pass-WD auslesen kann, wohin schicken kann und hat einfach eine SMS, ein iFrame eingebaut, mit entsprechenden Anweisungen drin, dass er jetzt irgendeine URL aufrufen soll und die hat Finebury anstandslos, also bis zur Version 1.3 geöffnet und ausgeführt, einfach was in diesem iFrame einfach drin stand. Jetzt ab Version 1.4 ist das jetzt wohl gefixt. Ich habe es mal nur im Emulator mal ausprobieren können und habe da mal versucht, eine SMS hinzuschicken, das hat auch funktioniert, aber ich krieg dann die Meldung, dass ein iFrame jetzt da drin nicht mehr erlaubt ist. Ich fand es ein bisschen schade, weil ich hätte es gerne mal ausprobiert. Das Problem ist ein bisschen, oder was heißt Problem? Gut ist auch, dass sie immer, wenn sie jetzt ein Update rausbringen, dass es dann automatisch halt auf die Geräte mehr oder weniger gepusht wird, dass sich die Geräte automatisch immer das neueste Version runterziehen. Das heißt, man hätte da jetzt nicht so ein gravierendes Versionswirrwarr draußen.
Wie zum Beispiel auf Android.
Wie zum Beispiel auf Android, genau. Also das heißt, man kommt da gar nicht mal so offiziell so an irgendwelche alten Versionen ran, zumindest nicht mehr über die SDK-Seite von Palm. Da habe ich mal geguckt, ein bisschen abgegrast. Immer nur verweise immer auf die neueste Version. Ich hätte es gerne mal ausgetestet, wie leicht es doch geht, das Handy zu hacken. Gerade auch, weil ich den nächsten Vortrag drüber halte. Und das wäre interessant gewesen, das mal zu demonstrieren. Aber leider haben sie es schon gefixt.
Ja, jetzt sind wir mal gespannt.
Also ja gut, du sprichst jetzt Over-the-Air-Updates an, ne?
Klar.
Dass es durchaus sinnvoll ist. Und ich meine, es ist komplexe Software. Da werden immer Fehler drin sein.
Natürlich, klar. Da muss man jetzt nicht drüber reden. Hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Ja. Das Erschreckende ist halt los, dass es dermaßen einfach ging. Es gibt natürlich Hacks fürs iPhone, es gibt fürs Android, es gibt überall Sachen, aber es ist halt doch mit einem gewissen Mehraufwand. Und hier ist es einfach nur ein schlichter E-Mail oder ein SMS mit einem Stückchen HTML-Code.
Ja, es ist halt einfach ein anderer Ansatz. Ich meine, früher hat man irgendwie Buffer-Overflows oder sonst irgendwas gesucht und da kann man halt im Endeffekt mit normalen Exploits, die in normalen Webbrowsern schon lange bekannt sind, jetzt irgendwie SMS-Dienste angreifen, wo eigentlich früher keiner drüber nachgedacht hat, warum sollte da jemand HTML-Code reinschreiben wollen? Jetzt wird es aber als web-basierte Applikation ausgeführt.
Die E-Mail soll ja toll aussehen.
Ja, genau, jetzt haben wir halt das Problem, wobei HTML-E-Mails sind eh böse.
Ja, also schon immer gewesen.
Ja.
Gut.
Und HTML-SMS, da möchte ich gar nicht drüber nachdenken. Ja.
Ja, es kommt irgendwie immer alles wieder zurück. Ich warte bloß noch, dass das Blink-Tag wieder erscheint.
Ja.
Oh ja.
Geil. Das brauchen wir unbedingt. Das hat die Welt schon einfach gemacht. Oder da gab es auch dieses Marquee, was dann von links nach rechts wurde.
Ach ja,
das macht man
ja,
heute mit CSS-Animation.
Ja, aber
das sieht wenigstens schick aus.
Selbe nur in schick.
Genau. So,
grundsätzlich hat sich dann nicht viel geändert.
Jetzt kann man es Hardware beschleunigt laufen lassen.
Ja, also.
Ja.
Der hat genau Hardware beschleunigt, das Blink-Tag. Mit OpenGL-Unterstützung. Nee, was auch noch schön ist an dem Palm 3 oder wie ich da gesehen habe, ist auch eine rege Community. Wo es interessant ist, dann halt auch mit sich diese Lücken selber zu stopfen, da ja das Ganze auf Linux basiert, lässt sich da wohl recht, ja, mit mehr oder weniger minder Aufwand da Sachen mittreiben, irgendwelche Homebrew-Apps installieren, also Apps, die nicht offiziell lizenziert sind und noch so einen Beta-Status haben und dadurch, dass man die ganzen Sachen ein bisschen anders mehr vertreiben kann, nicht über den App Store, sondern man lädt sich dann einfach diese App runter und kann es dann direkt auf sein Handy dann drauf installieren.
Jo. Ja, genau, da hat ja Mike auch vor einer Weile mal ein bisschen drüber erzählt. Da gibt's ja auch dieses WebOS Internals Projekt, die dann irgendwie da irgendwelche Custom Patches liefern, womit man sich irgendwelche
Theme austauschen kann oder
wo man irgendwelche JSON-Dateien rumeditieren kann und sich dann irgendwie das User Interface noch ein bisschen schöner machen kann und so. Da gibt's alle möglichen Späße, die man damit treiben kann.
Also insofern doch auch. Ja.
Ja, das wäre, glaube ich, auch
was für Bastler,
oder? Ja, für Bastler, für technikaffine Menschen, die sich gerne irgendwie ihr Gerät anpassen wollen. Also da fände ich es eigentlich auch ganz interessant mal.
Das ist halt echt die Frage, ob sowas offiziell dann mal kommt. Also
ja, sind wir mal gespannt, was da HP draus macht.
Jetzt in einem richtigen Betriebssystem,
ja,
oder?
Ja,
ja. Ja, gut.
Also mehr Anpassbarkeit halt.
Naja. Ich würde es mal sagen, solange man irgendwie die Möglichkeiten auflässt, dass man da, wie zum Beispiel beim Palm Pre mit so einem Konami-Code oder so, dass man da irgendwelche Tastenkombinationen eingibt und dann halt Root hat, solange fände ich das eigentlich okay. Also, wenn man die Möglichkeit offen lässt, dass man nicht irgendwie das Telefon jetzt irgendwie komplett mit Exploits bewerfen muss, um dann irgendwie mal was Sinnvolles ausführen zu können, dann fände ich das okay. Und ich meine, man hat es ja auch irgendwie bei anderen Telefonen gesehen, wie zum Beispiel irgendwie jetzt seit neuestem beim Nexus One oder so, da muss man sich auch nicht mehr auf den Kopf stellen und mit den Beinen wackeln, um da Root zu bekommen, sondern man kriegt das einfach so per Klick und wird dann halt darauf hingewiesen, ja, du machst jetzt irgendwie, du könntest jetzt Scheiße bauen. Mhm. Ich fände es auf jeden Fall gut, wenn man da nicht irgendwie in so einem Glaskäfig lebt, wie bei anderen Systemen.
Gut, dafür haben wir ja bei Migo. Ich sag's ja immer wieder, Migo.
Ja, aber Migo habe ich jetzt nicht zu den drei Plattformen gezählt. Migo muss erst noch beweisen, dass es gut ist, finde ich.
Ich habe ja echt überlegt, ob ich auf dieses Netbook Migo drauf tue, aber es kann ja halt nichts, ist ja noch keine Oberfläche da. Oh, hier piept's irgendwo.
Ich weiß nicht. Ich glaube, das war der Mensch draußen.
Ah, ja, unterm Strich kann man dann sagen, es wäre da fast wieder yet another Linux Distribution.
Ja.
Such dir eine aus. Ja. Nee, also vielleicht lässt sich dann auch andere Sachen drauf installieren in Android auf dem Palm Pre.
Das wird bestimmt gehen. Die Frage ist echt, wie.
Gibt's, glaube ich, schon, oder?
Ich glaube, die Antwort auf solche Fragen lautet irgendwie definitiv immer ja.
Oder 42, ne?
Ja, und dann haben wir so mittlerweile so ein Spiel, ich frage dann warum und Ingo sagt.
Weil es geht.
Genau.
Genau, weil es geht.
Ja.
Ich finde jetzt interessant, wie HP das jetzt tatsächlich weitermacht, ob sie jetzt die Dinger tatsächlich Palm nennen oder...
Das würde mich auch mal interessieren. Ob sie den Namen behalten oder ob es HP Pre heißt oder...
Ja, genau.
Ja, das ist ja genau dieselbe Frage, die sich dann so bei diesem Sun Oracle Deal gestellt hat, ob die jetzt irgendwie Java weiterhin Sun Java nennen oder was auch immer.
Wie heißt denn das? Heißt das, Oracle hat sich nichts getan?
Momentan heißen die so, wie sie früher hießen.
Ja, aber wenn du Suncom eingibst, wirst du gleich so Oracle weitergeleitet.
Ich werde immer Java nennen.
Und ja. wenn du das neue OpenOffice aufmachst, steht da auch schon Oracle drauf. Also da war ich auch etwas verwirrt. Da habe ich gedacht, was? Hier so ein rotes, komisches Logo da drin, was macht das da? Da müssen wir jetzt gucken, was da für neue Produkte rauskommen. Also ob sie... HP ist ja komischerweise auch schon mal vor einiger Zeit aus dem Handymarkt ausgeschieden. Also sie hatten ja früher diese iPad-Geschichten.
Ja, aber das waren alles so Windows Mobile.
Ja, genau. Dings, aber dann hatten sie irgendwann mal gesagt, interessiert uns nicht mehr, wir sehen da den Markt nicht oder keine Ahnung. Wir schmeißen das ganze Zeug über Bord und machen mal lieber groß Business hier, wie so IBM. Und jetzt steigen sie halt wieder über die Tür ein in den Markt, obwohl sie die Kanten ja schon mal weggeschnitten hatten, diese Arme. Muss man aber auch gucken, ob das
nicht mehr selber drum kümmern müssen.
Ja, auf der anderen Seite haben sie jetzt halt echt viel geistige Kapazität eingekauft, die sie mit sowas auskennt. Also die Leute, die da bei Palm gearbeitet haben, die wurden ja auch teilweise dann von Mozilla rekrutiert und das waren alle Leute, die sich mit dem Thema wirklich auseinandergesetzt haben und gut auskannten.
Ja. Sind ja auch teilweise Leute, die vorher bei Apple gewesen sind.
Zum Beispiel, ja, genau. Ja. Und ich denke, aus der Hinsicht haben sie auf jeden Fall schon mal Leute eingekauft, die prinzipiell es schaffen würden, ein cooles Betriebssystem weiterhin am Leben zu halten, wenn sie was Cooles damit machen.
Ja. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass die irgendwie so ein Tablet-PC bauen. HP hat ja vor kurzem angekündigt mit Microsoft diesen Slate-PC.
Das fand ich auch gut. Den haben sie jetzt nämlich komplett fallen gelassen und sagen, nee, den machen wir nicht mehr.
Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht.
Was also war da die Begründung?
Da gibt es widersprüchliche Meinungen.
Also ich habe von so einer Pressemeldung gehört, wo behauptet wurde, dass dieser Slate-PC, der da irgendwann mal vorgestellt wurde, nur so ein Prototyp war und dass die da jetzt kein Interesse haben, den weiterzuführen. Also dieser Slate-PC mit Windows 7.
Ja, das ist eine Version. Ich habe auch eine Version gehört, dass das eher nur eine Ente war.
Vielleicht.
Mit dem ganzen System oder dass sie das einstellen?
Dass sie den Slate-PC einstellen. Ich finde es bloß gerade nicht.
Ja, Totgeglaubte leben noch immer länger.
Ja, also rein vom Gefühl her würde ich sagen, es würde für HP mehr Sinn machen, da jetzt auf WebOS zu setzen.
Ja, würde ich auch so sehen.
Weil
ja,
das ist einfach das bessere System und das ist weit besser auf irgendwelche Touch-Bedienungen optimiert als jetzt irgendwelche Windows-Sachen.
Ja, definitiv.
Und auch wenn da irgendwie jetzt Microsoft meint mit Windows, wie heißt es, Windows Phone, Windows Mobile 7.
Ach, da hast du schon wieder den Namen geändert, das war ja.
Ich glaube, das heißt Windows Phone mittlerweile.
Ja, Windows Phone 7.
Genau. Und ja, ich meine, die haben jetzt da schon mal versucht, den Schritt in die richtige Richtung zu machen und da irgendwie Touch-Optimierung und Manage Code und sowas einzuführen, aber das war halt definitiv ein paar Jahre zu spät und ich glaube, die werden daran scheitern. Ich hoffe, die werden daran scheitern.
Ich denke immer, dass ja, was man auch mal bedenken muss, das Zauberwort in diesem Umfeld ist doch immer Apps, 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 Apps.
Ja, genau. Und
gute alte Zeit, da wo es noch Application oder Anwendung hieß und heute heißen die Dinger Apps.
Genau.
Und vielleicht
ganz schlimm finde ich ja die Leute, die dann sagen, das App.
Das
oder
App.
Oder der App. Der App ist noch viel schlimmer wie das App.
Und die App?
Ja, die App ist korrekt.
Ach so, sagst du?
Ja.
Wie sagst du?
Die Applikation.
Sagst du dem App?
Dem App?
Dem App?
Nee, hier im Schwarmland sagt man dr.
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 Ach, dr. Ach,
D Apostroph R. Ja. Dr. App.
Das ist schon mehr der Depp.
Dr.
Depp. Ja, das ist so ähnlich wie der Butter.
Dr. Butter. Ja, deswegen ja, sag genau. Ja. Dr. App.
Also, nee, da ist ja hier ganz konsequent JavaScript, HTML, CSS.
Ja, und da hat man vor allem halt eine riesige Entwickler-Community, die das kann.
Ja.
Ich meine, die Frage ist, können die das jetzt gut? Aber die können es mal.
Ich denke mal, das ist auch zum Großteil auch immer so gut, wie schlussendlich auch das SDK gut ist, was dann drunter liegt,
ja,
wie mächtig
genau,
ist.
Genau.
Welche Abstraktion bietet es, was kann ich für tolle Sachen damit machen? Animationen,
ja.
Und so weiter und so fort. Und da ist
ja,
schon, bietet schon sehr viele Möglichkeiten, denke ich jetzt mal.
Ja.
Weil es auch konsequent HTML5 Sachen unterstützen,
ja,
zwar jetzt nicht
ja, auf
so
jeden Fall. Und vor allem haben sie halt auch sich vernünftige Technik eingebaut. Ich meine, die haben da irgendwie eine schöne WebKit-Rendering-Engine drin. Die haben da die schnelle JavaScript-Runtime V8 von Google mit drin, die auch im Chrome steckt unter anderem. Und ich muss jetzt den Chat zumachen, sonst lenkt es zu sehr ab.
Ja.
Und also die haben auf jeden Fall gute Technik eingebaut, softwareseitig, mit der sie das Ganze ausführen können. Und ich denke, da werden die Anwendungen halt auch immer schneller, wenn sie die weiterhin optimieren und so weiter.
Ja.
Und ich meine, gerade wenn man dann irgendwie mal anfängt, das weiterzudenken, so Sachen wie OpenGL. OpenGL mit JavaScript zum Beispiel,
ja,
WebGL supporten. Was ja zum Beispiel bei Android überhaupt nicht der Fall ist, da wird ja alles komplett in Software gerendert. Und darum ruckelt das auch manchmal und verhält sich irgendwie ein bisschen,
es ist halt ein bisschen zäh.
Ja, es ist schon so ein bisschen zäh und man zieht Sachen hin und her und es läuft einfach nicht komplett durch.
Ab 2 Gigahertz, wobei
richtig,
Prozessor grad, tut grad das.
Gerade wollte ich sagen,
ja,
man muss auch sehen, gerade
ja,
das
kann man mit Hardware erschlagen, das stimmt schon. Ja. Auf der anderen Seite könnte man dann mit der Leistung, wenn man mehr hat und würde das gleich irgendwie auf dem Grafikprozessor rendern, könnte man mit der eigentlichen CPU noch viel mehr machen, als jetzt momentan, wo sie halt damit beschäftigt ist, die Grafik zu rendern.
Ja, das ist allerdings richtig, ja.
Und ich glaube, so ein Grafikprozessor ist da halt ein bisschen besser optimiert als jetzt irgendwie so eine generische CPU. Ja, also ich denke, da kann man viel machen. Und ich würde da jetzt irgendwie JavaScript irgendwie auch nicht irgendwie als böse abtun, weil ich meine, vor ein paar Jahren, ich war jahrelang nur mit deaktiviertem JavaScript unterwegs und habe das per Whitelist freigegeben. Habe ich mittlerweile aufgegeben, weil es einfach
ist jetzt überall.
Ja, mittlerweile.
Du kommst im Internet gar nicht mehr zurecht ohne JavaScript.
Nicht unbedingt zurechtkommen, aber es macht einfach mittlerweile Sinn, weil JavaScript wird mittlerweile für so viele sinnvolle, gute Dinge Dinge eingesetzt und ist mittlerweile so erwachsen geworden, dass man da auch mit ernsthafte Applikationen im weitesten Sinne entwickeln kann.
Also
vorausgesetzt, man kann's. Also richtig. Da ist halt wieder die Frage, die Sache zwischen kennen und können.
Also ich glaube, der Einstieg ist recht einfach, so ein bisschen ein Alert hier eine Funktion. Aber wenn man so ins Eingemachte geht und man versucht, da ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal, Objektorientierung reinzubringen und da ein bisschen Vererbung und so à la wie Prototype, das wird dann schon sehr wirr, der Code. Und
separates
the man from the boy, sag ich mal. Also da muss man dann schon wissen, was man tut, weil man kann sich da, man kann sich auch böse ins Knie schießen dann mit
dem. Ja, man hat einfach die Macht, viel zu tun, aber man kann sich damit auch schnell irgendwie ins Knie schießen, das stimmt schon.
Absolut, absolut.
Auf der anderen Seite kann man so ein Problem auch durch gute Frameworks und SDKs in den Griff bekommen, finde ich.
Also da schreibt ja Palm beim WebOS ist ja ganz, ganz stringent vor, die MVC-Trennung. Hm.
Vielleicht,
ja, genau, also
MVC erklären.
Vielleicht ganz kurz.
Weil ich weiß nicht, Sätze. Ob das jetzt jeder der Hörer versteht.
Okay. Also das ist das Konzept Model View Controller, nennt sich das. Und der Sinn bei dem Ganzen ist einfach, den Code so aufzuteilen in einen Teil, wo nur beschrieben wird oder programmiert wird, wie jetzt die Oberfläche aussieht, also ob ich da einen Button habe oder ein Textfeld und wie die angeordnet sind und dergleichen. Und die ganze Logik, also was jetzt passiert, wenn ich auf den Button klicke und wenn jetzt irgendwelche Daten herkommen, die passieren dann in einem, man kann schon sagen, in einer extra Datei. Und die kommen dann erst, wenn die ganze Sache dann eben kompiliert wurde oder ausgeführt wird, dann erst zusammen.
Ja.
Und das Schöne daran ist, man kann halt das Design halt unabhängig von dem Code machen.
Ja.
Und dann auch relativ einfach mehr oder weniger die Sachen halt auch austauschen oder auch portieren.
Genau, man hat halt einfach eine saubere Trennung zwischen Applikationscode, dem Applikationsdesign und der eigentlichen Datenhaltung, was passiert, also mit was für Nutzdaten arbeite ich. Und das ist halt einfach sinnvoll, um eine Applikation zu strukturieren und genau zu wissen, wenn ich jetzt irgendwie ein neues Feature X hinzufügen muss, wo muss ich jetzt was ändern und wo muss ich da reingreifen, um jetzt irgendwie was zu verändern.
Ja, die ganze Sache ist ja nicht neu, die gibt es ja in jeder Programmiersprache und es wird ja immer auch
gebetet,
dass man das so machen soll, aber also selber dran halten ist dann doch schon eine ganz schöne schwierige Sache
in manchen Stellen. Ja, ich kenne so eine Community, die hält sich da sehr strikt dran, aus dem einfachen Grund, weil man da wiederum auch dazu gezwungen wird, und das wäre jetzt zum Beispiel Ruby on Rails, da wird man auch ziemlich stark dazu gezwungen, genauso in dem Framework, in dem ich momentan programmiere, das ist Lift auf Scala. Da wird man auch relativ stark dazu gezwungen.
In diesem Lift-Kontext, in diesem Web.
Genau, da wird man, also gerade in so Web-Backend-Kontext ist es relativ üblich, dass man MVC programmiert, weil es sich einfach mittlerweile sinnvoll durchgesetzt hat.
Mhm. Wir waren irgendwie bei HP und
wir sind jetzt schon wieder mobilen Applikationsdesign. Ja, wir finden WebOS toll und wir finden, HP sollte das Beste draus machen.
Ja. Im Chat war noch der Hinweis, man sollte es H-Palm nennen.
H-Palm? Ich habe auch schon H-Pre gehört.
H-Pre.
Was gibt's denn noch?
Und dieses Tablet, also es soll wahrscheinlich nicht gekillt werden. Also das ist zumindest das Letzte, was ich gelesen habe. Da ist intern bei HP kommuniziert worden, wir warten jetzt mal ein bisschen, aber
nur... Da war nur die Marketingabteilung ein bisschen vorschnell.
Nachdem das iPad ja jetzt so eingeschlagen hat...
Wir wollen es halt einfach erstmal User Experience mäßig besser, stabiler machen, und darauf hat dann irgendjemand anders schon geschlossen, es wird ganz gekehrt.
Ja, wobei die Berichte, die ich bis jetzt über Multitouch auf dem Windows 7 gelesen habe, die waren auch nicht berauschend. Also
ja, also ich
habe das auch noch nicht
gesehen. Also selbst wenn das
noch... Ich habe mal ein paar Sachen gelesen, also es sollte jetzt nicht irgendwie super...
Ich will die Dinge
mal super User Experience mal ausprobieren,
da kann noch so viel stehen, das ist...
Ja. Bräuchte man mal so ein Teil,
um es mal
ein bisschen in die Hand zu nehmen und ein bisschen mit rumzuspielen.
Müssen wir mal gucken, wie lange es hält. Also ich, selbst wenn das Ding jetzt nicht beerdigt ist, langfristig, wenn ich eine eigene Plattform im Haus habe, dann würde ich auch auf der bauen.
Ja, und wenn ich keine eigene Plattform im Haus habe, würde ich irgendwie auf ein Linux oder irgendwie auf so Sachen wie Migo, sondern...
Was? Migo?
Migo? Migo? Nicht Migo.
Doch, Migo.
Der Nachfolger von Migo.
Ja,
das ist Migo. Achso, das heißt ja, Moment, genau, Moment.
Ach, Migo ist tot, es lebe Migo.
Ja.
Früher hieß es Maemo.
Ach, genau, Maemo.
Ma Migo, Bella.
Da siehst du mal, was Nokia Arriba. Hier verbricht. Ich habe hier einen kompletten Buzzword-Wald im Kopf und weiß nicht mehr, was rauskommt. So.
Das ist richtig schlimm. Dann können wir doch gleich überleiten zu
Bingo.
Nokia. Mit dem neuen Telefon, was wir vorgestellt haben, dem N8.
Ja.
Und das ist das erste, auf dem Symbian 3 laufen soll. Bei Symbian habe ich auch noch nie verstanden, wo der eigentlich wer wie wo zählt.
Das habe ich auch, aber da gibt's ja dann wiederum, also ich habe gelernt, dieses S60 ist ja nur irgendwie die Oberfläche. Richtig. Und dann gibt's ja noch irgendwie das, was
das,
dahinter
drin. Das Betriebssystem da drunter.
Genau, und das war jetzt, ist jetzt V3. Und das ist jetzt auch dieses, was mittlerweile Open Source ist, richtig?
Da, wenn du das sagst, ja.
Also
ja,
das ich habe mal gehört, dass Symbian V3 jetzt irgendwann Open Source, also
ist Open Source.
Und das.
Das heißt, die Hersteller
seit Februar.
Genau, das baut da jetzt praktisch drauf.
Das heißt, wir können dann wieder warten auf eine Flut von Symbian, nur neuen Symbian-Geräten, wo dann jede Oberfläche bei jedem anders aussieht, weil jeder sich das Ding selber zusammenstrickt.
Richtig.
Wunderbar. Das ist ja immer das Herausragende oder das Tolle gewesen an Nokia, dass jedes Handy, was rauskam, ein komplett oder nahezu, also so wünsche ich für mein Empfinden, komplett neues Menü gehabt hatte.
Ja, ich meine, man kauft sich halt so ein, also früher hat man sich so ein...
Sag's ruhig.
Ja, nee, ich wollte jetzt nicht über deine Handys ablästern.
Nein, also es ist...
Weil
ich kann mit meinem telefonieren, das ist wunderbar.
Ja, früher hat man so
ein... Ich habe ja noch so einen Knochen, also das ist...
Früher hat man vor allem auch sein Telefon nicht im Einjahresrhythmus ausgetauscht, wie viele heutzutage, sondern man hat irgendwie so mit einem neuen Vertrag oder man hat ja auch mal ein Telefon. Ich meine, ich habe jetzt auch irgendwie so einen alten Nokia-Knochen noch irgendwie rumliegen, der hat irgendwie schon 6 Jahre auf dem Buckel. Aber das ist halt auch nichts, womit man, genau, ja, meins ist noch ein bisschen älter als dieses N95, mit dem der Ingo da gerade rumspielt.
Die Sache ist halt auch, früher hat man so ein Telefon benutzt, um zu telefonieren. Weil da waren diese Tasten, da stand 1, 2, 3, 4, ich kann das 0 noch, also 9, 0 und so zählen, ja. Heute? Was steht denn auf den Tassen drauf? Da stehen Buchstaben drauf oder
ja,
so.
Ja, aber
überhaupt welche.
Ja, aber man bitte, Ingo, fang jetzt mal nicht an mit früher war alles besser. Ich meine,
früher war alles besser, als ich noch jung war.
Ganz ehrlich, ich möchte mit einem Telefon nicht telefonieren. Das klingt jetzt zwar paradox, aber ich mache mit einem Telefon alles außer zu telefonieren. Ja,
dann sollst du auch nicht Telefon nennen, dann nennst du es...
Nenn's Internet-Device von mir raus.
Ja, so Mobile-Computer nennt
man. Genau. Ich erinnere mich noch, als ich zum allerersten Mal, schon eine Weile her, zum allerersten Mal ein iPhone in der Hand gehabt hatte, hatte ich das Ding in der Hand, ist so schön, hier habe ich Apps und so und wo kann ich jetzt hier mit telefonieren? Ja. Also okay, drücke ich auf das Telefonsymbol drauf, dann war es aber immer noch versteckt und dachte ich so, aha, ja, so geht's eigentlich. Also ich kann mit meinem Handy noch telefonieren.
Gewusst wo, ne?
Richtig, gewusst wo.
Ja, warum nicht?
Ja, also es ist...
Also.
Du, ich mache mit meinem Telefon auch das Seltenste, was ich mache, ist damit telefonieren.
Ja, richtig, deshalb meine
aber
ich ja mittlerweile...
Ich sag, früher war das halt anders.
Ja,
ich klopfe. Deswegen war das halt auch scheißegal, ob das Menü irgendwie 10-fach verschachtelt war und keiner was gefunden hat. Die Leute haben telefoniert
nicht,
und SMS geschrieben.
Deshalb war es aber nicht besser.
Ja, das sage ich auch nicht.
Es war anders.
Es war anders, ja. Aber zurück zu diesem N8. Habt ihr euch mal das Video dazu, den Test ein bisschen angesehen? Also, nee. Was heißt, es war kein Test. Das Video, was ich gesehen habe, war irgendwie so Propagandamaterial für Nokia. und da, ja, ich weiß nicht, da haben sie gezeigt, oh super, wir können jetzt auf dem Handy H264, wozu wir nachher nochmal kommen werden, in Full HD dekodieren und dann kann man das an einen riesen Fernseher über HDMI anschließen und kann da drauf irgendwie Dolby Surround Sound und was weiß ich und HD-Filme abspielen. Und dann denke ich mir, warum?
Ja, wie du vorher schon gesagt hast, weil es geht.
Ja, aber das ist nicht, also das ist jetzt kein herausragendes Feature, was das Telefon irgendwie toll machen würde, finde ich.
Ja, ich würde mir auch nie, also, ehrlich gesagt, ein Telefon kaufen, weil ich damit HD-Videos irgendwie gestreamt an meinen Fernseher.
Genau.
Meine Xbox weiß Gott, wie angucken kann.
Und ja, das hat irgendwie so ein Touch-Interface. Man kann damit jetzt irgendwie auch mit dem Finger, man kann es mittlerweile sogar mit dem Finger bedienen.
Oh ja,
das muss man Nokia schon mal irgendwie zugute halten, dass man keinen Stift mehr braucht.
Das fand ich immer das Schlimmste. An den ganzen 5800 oder auch wie N90 oder wie hieß dieses letzte Flaggschiff von N. Was? N900 oder wie hieß es denn?
Nee. Das N900 war das? Du meinst das N97, dieses aufschiebbare.
Ja, das ist doch richtig kann sein.
Das so auf, so komisch aufklappt.
Genau, was
so.
Auch noch nicht, auch erst ein paar Monate.
Ja. Monate kam kurz vor dem N900 raus.
Genau, und die ganzen Dinger davor, dann hatten die teilweise echt dann noch Stifte.
Ja,
und
sogar
das
N900 hat noch einen Stift.
Ja, also ich habe mir eine Zeit lang Nokia Widgets programmiert, also in dieser so webbasierte Anwendungen, auch auf, basiert auch auf HTML und JavaScript. Und da hatte ich auch immer zum Testen eine 5800, so also eine Express Music, mhm, und ohne Stift, da geht da gar nichts. Ja. Also das ist so, es ist ein richtiger Krampf.
Ja, wie gesagt, also die propagieren dieses Video halt als Multimedia-Konsum- und Produzier-Device. Aber ich finde, das ist irgendwie am falschen Ende angefangen. Also ich meine, ich möchte mit meinem Telefon keine HD-Videos aufnehmen. Dazu finde ich andere Sachen, die viel wichtiger sind. Und dann kann das Teil halt irgendwie live Full HD encodieren, aber wenn man irgendwie eine Gallery mit Bildern in der Gegend rum schiebt und da irgendwie in der Gegend rumscrollt, dann ruckelt das. Das ist irgendwie am falschen Ende gespart, finde ich. Da stimmt halt die Bedienung nicht, aber das Teil kann halt irgendwie alles, was irgendwie wahrscheinlich so ein kleiner Prozentsatz der User überhaupt wahrnehmen nutzt wird.
Oder so. Ja, also man muss das ja mit der Bedienung hin und her, man muss das ja immer auch immer ein bisschen im Kontext sehen. Wenn man jetzt mal ein iPhone anguckt oder auch Androids und wie einfach der die Bedienung dann doch geht, einfach mit Griffel drauflegen und loslegen.
Ja, genau.
Das ist halt für mein Empfinden um Längen besser,
ja,
wie das war, was Nokia da angeboten hat. Klar kann ich auch diese ganzen Handys ohne Stift und Sachen bedienen. Ich meine, ja, ich kann auch mit einem Würstchen ein iPhone bedienen, so ist es ja nicht. Es gibt ja immer die Möglichkeiten.
Ich finde das so köstlich. Es gibt ja wirklich Leute, die haben sich dann irgendwelche tiefgefrorenen Würstchen gekauft, um dann im Winter mit Handschuhen ihr iPhone bedienen.
Richtig, ja, richtig.
Aber,
das ist ja auch wieder krank.
Ja, genau. Also ich weiß
nicht. Was jetzt dieses N8?
N8.
Ich meine, gut, es sieht halt aus, wie so ein Symbian halt so aussieht, außer mit Widgets. Was hat das denn?
Vollgepackt.
Ja, das hat irgendwie jetzt Twitter und Facebook integriert und
wer hat das nicht?
Ja. Und es kann HD-Videos aufnehmen und wiedergeben und das hat einen HDMI-Ausgang.
Bin ich mal gespannt, Akkulaufzeit
dann. Ja, ich würde gerne mal wissen, was ist denn da drin verbaut? Also was hat das für einen Prozessor, was hat das für RAM, was hat das für...
Da das jetzt irgendwie auch momentan nur ein Prototyp ist, ist das wahrscheinlich auch, weiß ich nicht, ist das noch nicht wirklich festgelegt, was da denn reinkommt.
Habt ihr auch gesehen, dass Google irgendwie scheiße aussieht?
Ja, die haben Seite, das sieht also quietschbunt aus.
Ja, und irgendwie mit Sidebar und so, das finde ich auch irgendwie seltsam.
Irgendjemand hat gesagt, das sieht aus wie Bing.
Die Textbox ist irgendwie größer geworden und der Button kann das sein.
Wie Bing, wie Bing, wie Bing.
Bing, 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 bing.
Ja, gut.
Sehr schön.
Wer will noch mal, der hat noch nicht. Hier eine neue Runde Bing Ball. Hier auf eurem
Hast du mal auf dem Jahrmarkt gearbeitet?
Nein, habe ich nicht. Aber wer will noch eine Runde?
In letzter Zeit auf dem Volksfest hier in Stuttgart, auf dem Cannstatter Wasen.
Nee, wow. Ich habe es nicht geschafft.
Nicht geschafft, ja, du hast noch Zeit bis Sonntag.
Ich habe mich verweigert.
Verweigert. Oder so, je nachdem, wie man es halt sieht.
Ja, also ich gebe es zumindest zu, ich mag das
nicht. Ja, das Wetter ist ja jetzt auch nicht gerade so einladend.
Also heute ist echt scheiß Wetter. Ich meine, dieses Dingsbums rumfahren finde ich ja noch ganz toll, solange man nicht in einem von diesen komischen Zelten ist und sich besäuft und komische Lieder singt. Also ich mag ja Lieder singen, aber das mache ich halt live im Radio hier, ne?
Du kannst auch ohne Alkohol Lieder singen.
Ich kann halt ohne Alkohol Lieder singen, manche können das nicht und deswegen... müssen die halt das anders machen. N8. Nee, N8 okay. Steht für Südafrika. Eine Nationalstraße in Südafrika.
Sehr schön.
Jetzt wissen wir das auch.
Ja, also ich denke mal, da wird man wahrscheinlich noch nicht allzu viel finden, wenn das erst ein Prototyp ist und das erstmal kurz announced wurde, dass es jetzt wohl da was gibt und das ist alles super toll und so. Ich denke, müssen wir einfach nochmal abwarten.
Ja.
Bis man da irgendwas findet.
Aber wo wir dabei sind, Google sieht scheiße aus. Habt ihr diese Story mit unserer Verbraucherschutzministerin mitgekriegt?
Nee. 12 Megapixel Kamera, VGA, OLED. OLED-Display.
Das haben sie ja mittlerweile fast alle. Oder viele.
Aber ist es trotzdem noch kapazitives Multitouch?
Trotzdem noch. Das haben sie alle.
Sechs.
also Also ich meine,
ja, hätte ja okay, sagen können, dass ich mal was Neues erfinde.
Ich meine, Nokia lebt zwar schon irgendwie ein paar Jahre hinter den anderen, aber dass die jetzt mal kapazitives Multitouch einführen, davon hätte man schon ausgehen können.
Es ist ein ARM 11, 680 MHz Prozessor, auch nicht gerade das schnellste. Er kann OpenGL.
680, ja, das ist dann wirklich, ja.
Es ist voll schnell, ne?
Richtig, richtig schnell.
Und es kann OpenGL ES 2.0, ja, es ist auch nicht so spannend. Selbst der RAM ist irgendwie nicht so spannend mit 256 Megabyte SD-Karten kann man reinschieben.
Oh. Ja, alles wie gehabt. HSDPA.
Ja.
Da.
Und besteht aus einer Batterie, ist aber nicht, wie lange die hält.
Ja.
Und es sind 135 Gramm schwer. Also in der englischen Wikipedia gibt es zumindest einiges dazu, in der deutschen natürlich nicht, dafür ist es noch nicht relevant genug. So, ja, jetzt kannst du wieder zu deinem Thema kommen, ich habe es aber leider vergessen, was es war.
Verbraucherschutzministerin
Aigner. Ach so, die schon wieder, hat sie sich jetzt bei Facebook endlich gelöscht?
Ich glaube, da ging es um Google. Die hat sich jetzt mit Google geeinigt.
Das ist doch auch wie Facebook, oder?
Ja, das ist schon gesagt.
Das ist das Internet.
Ja, ja, erst war sie in dem Internet Social und jetzt ist sie
in dem anderen Internet.
Aber die machen doch was offline, sowas analoge. Nee, die vielleicht schon digital, aber sie fahren analog auf Straßen rum.
Wer jetzt?
Google.
So. Um dieses Internet geht's.
Habt ihr dieses großartige Bild mit Tim Pritloff und Brad Pittis gesehen? Ja, also ja. Google Streetcar so.
Fotografiert. Ja. Hier ist es, tata!
Ja, und dann irgendwie noch gefotoshoppt mit Blitzen, die aus den Händen kommen und so. Total großartig. Aber zurück zum Thema, ja, die eignet sich.
Die eignet sich?
Das war ja großartig, machen wir jemand weiter.
Das ist
die einigt sich jetzt.
Schön.
Gut.
Ja, jetzt ist wieder alles gut. Ja, ich weiß nicht, also die Frau hat irgendwie auch so irgendwie ihre Probleme mit dem Internet und
mit dem Internet.
Mit dem Internet, aka Google und Facebook und allen möglichen Sachen. Und ich meine, okay, sie setzt sich ein bisschen für Datenschutz aus ein.
Was ist denn heute mit dir los,
Mensch? Ich weiß es nicht. Ich habe hier irgendwie so ein...
Ich glaube, ich habe doch noch ein Bier.
Wahrscheinlich schon.
Muss ein bisschen beruhigen.
Und worum geht's jetzt? Worum geht's denn jetzt in dieser Einigung? Also was hat sie sich denn geeinigt mit Google Street? Also es haben schon einige gemunkelt, man sollte das einfach Apple Live View nennen und alle wären dafür.
Bestimmt. Und, so ein Apfel draufkleben und dann irgendwie ganz viel Geld dafür verlangen.
Dann hört sich nicht mehr so schlimm an, oder wie meinst du?
Nee, aber dann wären alle im Internet dafür plötzlich. Wenn das nicht Google machen würde, sondern Apple durch die Gegend fahren würde. Und man nennt das Apple Live View.
iView.
Apple iView. Und plötzlich wären alle damit einverstanden und
da geht es ja im Endeffekt um was so Firmen wie zum Beispiel Skyhook Wireless schon seit Jahren betreiben. Da geht es einfach darum, dass die Street-View-Cars, die da in der Gegend rumfahren und Bilder aufnehmen, nicht nur Bilder aufnehmen, sondern gleichzeitig auch noch WLANs in ihrer Gegend scannen. Ein
bisschen War-Driving machen.
Ja, genau, im Endeffekt genau das. Die machen War-Driving, kartografieren diese WLANs, Ortung auch betreiben zu können, wenn man kein GPS im Gerät hat. Indem man halt irgendwie weiß, okay, ich habe jetzt hier irgendwie ein paar bestimmte WLANs in der Nähe und dann kann man ungefähr ausrechnen, wo steht man denn gerade so. Und da gab es jetzt im Endeffekt halt die Kritik daran, dass es doch irgendwie gegen, was war die Kritik daran eigentlich? Also, was genau
gegen ist, mein um was geht's eigentlich hier?
Mein Persönlichkeitsrecht, meine SSID.
Also da habe ich neulich auch so einen tollen Spruch gehört, Google hilft meinem Spionage-Business. Und ich glaube, dahin geht, glaube ich, ein bisschen so die Angst von den Leuten, dass es einfach, oder was heißt von den Leuten, von den ganz bestimmten Leuten, dass es irgendwie nicht sein kann, dass man durch die Gegend fährt, Fotos macht und sie dann für alle Welt zugänglich ist.
Ich
weiß nicht, ich persönlich, hat einer von euch schon mal ein Google Street View Fotocar schon mal live gesehen in Action?
Nee.
Irgendwo rumfahren?
Nee, das sind halt, ich habe Bilder gesehen, das sind halt so Kameras, die haben, das sind halt so Autos, die haben Kameras auf dem Dach.
Gibt's die gar nicht.
Das ist alles Propaganda. Alles nur eine Verschwörung.
Genau.
Was wollen Sie dir glauben machen, dass es diese Autos gibt?
Genau.
Ja, gab's da nicht, ich weiß nicht, war das in England, USA oder wo die so eine, wo sie so durch so ein Wohngebiet gefahren sind und so eine Frau gleich irgendwie 43 Mal oder was fotografiert haben, wie sie mit ihrem Hund da durch die Gegend flappt.
Ist die dem Auto nachgelaufen oder war das irgendwie?
Das ist eine gute Frage.
Also, das ist eine gute Frage. Also ich meine, wir hatten es irgendwie vor ein paar Monaten mal mit den verrückten Norwegern. Die haben das nämlich richtig gemacht, die haben das voll ausgenutzt. Die sind halt, die hatten da irgendwie einen Insider-Tipp. Und die wussten, wo das langfährt.
Und sind dann dem Google Street Car gefolgt.
Ja, in Taucheranzügen und Taucherflossen.
Ah, aber die Gesichter, die wurden noch dann
Die hatten so Tauchermasken auf.
Ja, ja,
die genau. Gesichter hat man gar nicht gesehen.
Ah, okay.
Glaube ich zumindest.
Wunderschöne Bilder.
Ja, das war auf jeden Fall, da gibt's viele lustige Sachen. Und ja. Zurück zum Thema. Auf was haben die sich jetzt eigentlich geeinigt?
Das hatten wir letzte Woche, glaube ich, so ein bisschen schon irgendwie, du darfst nicht über Hecken drüber fotografieren und so. Also alles, was du so als Normalbürger auch nicht darfst.
Ja, genau. Ich meine, als Normalbürger darf man ja im Endeffekt auch nur irgendwie die Fassade von einem Haus fotografieren, dann, aber man darf irgendwie auch nicht versuchen, ein Fenster rein zu fotografieren.
Dann bin ich mal sehr gespannt, wie diese Bilder dann aussehen werden.
Und du darfst jetzt, was du auch machen darfst, also, sorry, dass ich jetzt
unterbreche. Nein, erzähl.
Du kannst sagen, du willst da nicht drauf sein.
Oder ah, genau, du man kann Einspruch erheben.
Genau, ja. Genau. Dein Haus darf da nicht drauf sein und dann müssen sie es löschen, unkenntlich machen, keine Ahnung.
Ich weiß nicht, ich habe das neulich auch, weil du gerade gesagt hast, hier, man kann dagegen Schritte einlegen und das sich dann da entfernen lassen. Ich glaube, es war auf Spiegel Online irgendwie gelesen, dass da doch, ich glaube, war von Google, dass da aus Deutschland doch sehr viele Anträge kommen auf Löschung von Einträgen in YouTube oder auch irgendwelche Webseiten, die aus Deutschland nicht ansurfen kann.
Ja.
Und ein Stück weit verwundert mich das nicht, weil man hier gegen alles Mögliche klagt und sofort dabei ist und du darfst nicht und du sollst nicht. Und
ja, in Amerika ist das alles smoother, da zahlst du Geld und dann ist alles fein.
Jo.
Also da wird noch viel mehr geklagt. Aber
und dann wird viel mehr gezahlt.
Genau. Ja, da fließt einfach jede Menge Geld hin und her und irgendwann geht's halt.
ja, und einfach, bei uns, wir sind einfach in Griechenland wunderbar funktioniert.
Prinzipien.
Wir schmieren
überall anders.
Nur wenn es sich lohnt.
Genau. Genau.
Ja, dafür gibt es auch einen Antrag wahrscheinlich.
Ich meine, gerade bei YouTube ist das halt wirklich zu einem Problem geworden, weil man kann sich eigentlich fast kaum irgendwelche Sachen noch angucken, in denen nicht irgendwie... Ingo, alles
gut? Die Leute im Chat, Leute, einen
Kommentar lesen.
Wenn ihr uns hier aus dem Tritt bringen wollt, dann macht nur so weiter.
Genau,
so.
Weitermachen. Ich gehe jetzt mal auf einen anderen.
Ja, aber das ist die Frage, wenn du vorher gemeint hast, dass die nicht über Hecken fotografieren dürfen, wo hängt dann ihre Kamera auf dem Auto auf?
Auf dem Dach.
Ja, schon, klar, aber wie klein ist dann das Auto? Oder da kommt eine Hecke, dann wird das schon
so ein Kombi oder so.
Also das.
Ja, aber die Kamera ist doch so hoch, da kommt es auch über, yeah, über jede, über so eine normale deutsche Hecke doch drüber.
Ja, das ist wie hoch ist die normale deutsche Hecke? Gibt es da
eine Norm? Ist jetzt
mit Sicherheit eine ISO-Norm.
Naja,
darauf könnte ich dann wetten, dass es da eine Norm gibt.
Genau, also in Deutschland gibt es da bestimmt eine Norm. Nee, also normal ist halt, alles, was du vom Bürgersteig aussteig sehen kannst, darfst halt auch fotografieren. Das ist öffentlicher Raum, ne? Und ja, da müssen sie halt so ein Standard-Lloyds von 2 Meter, vielleicht noch 2,20 Meter oder so nehmen und drüber sollte es halt nicht sein.
Okay.
Ah,
wenn es ja nicht eine ISO-Norm gibt.
Ja, und wenn man sich auf den Eimer stellt, ist das verboten. Das ist gehört.
Stimmt, dann ist das schon spannend, oder wie?
Stimmt, da hat doch jemand letztens auch so, gab es da nicht so einen Künstler, hat mir das nicht jemand, haben wir das in der Runde diskutiert? Irgendjemand hat mir so ein Video gezeigt, ich überwache oder so, und der ist auch auf eine Leiter gestiegen und hat sich dann auf die Leiter gestellt.
Interessant.
Und hat sich einfach nur hingestellt und hat gesagt, er überwacht.
Hat aber nichts, stand einfach auf der Leiter.
Aber dann kam die Polizei vorbei und er musste da runter.
Was machen sie denn da?
Ich stehe auf der Leiter. Also haben wir wieder was gelernt, auf der Leiter stehen im eigenen Garten ist verboten.
Nee, es war nicht im eigenen Garten, es war...
In öffentlichem Raum.
Ja.
Hm.
Und er war nur, er überwacht.
Er überwacht.
Bademeister. Irgend so ein Künstler. Oh. Ja, ja.
Okay.
Mal gucken, Überwacher irgendwie bei YouTube, irgendwo habe ich es gefunden. Vielleicht weiß es auch der Chat ganz genau, was ich meine. Nächstes Thema. Oder?
Ja,
was? Schieß los.
AOL verkauft mal wieder was.
Ah.
Also die haben scheinbar immer noch nicht genug Geld, die haben immer noch nicht genug geschlossen. Ist denn AOL eigentlich noch irgendwas dran?
Das habe ich mich auch gerade gefragt. Haben die noch irgendwie irgendwas, was Geld generieren
kann? Früher war doch AOL das Internet.
Ja, vor langer Zeit.
Aber jetzt ist es nicht mehr das Internet.
Die haben jetzt selbst ihre DSL-Internetzugangsschiene an Alice, mittlerweile Telefonica, verkauft.
Ja. In Deutschland haben sie nichts mehr, glaube ich.
So Suchmaschinen hatten.
Kann mich noch dran erinnern.
Suchportal hatten sie mal irgendwie. Das betreiben sie, glaube ich, aber auch nicht mehr selber.
Früher hatten sie auch mal eine AOL-Arena in Deutschland.
Ja, die gibt's doch immer noch, wo ist die denn?
Nee, das heißt jetzt wieder, also heißt jetzt
anders. Wieder anders.
Ach, ich weiß nicht. Heißt es wieder anders.
Ja, da habe ich keine Ahnung von, keine Ahnung.
Fußball.
Nee,
Sven steigt aus.
Dabei fängt jetzt bald der Fußball an, der Kader steht fest, 21 Leute sind dabei.
Heute, oder?
Wird dann das ganze Jahr irgendwo Fußball gespielt?
Das ist richtig.
Ach, du wieder. Aber jetzt
Mensch.
Das Fußball. Jetzt
das Fußball
kommt jetzt.
Du meinst so richtig mit Rasen. Ja. Spielen die das den Rest des Jahres nur in der Halle, oder?
Ja. Manchmal, es gibt auch Hallenfußball.
Ja, das weiß ich.
Es gibt auch einen Hallencup.
Ah.
Ja. Mit dem normalen Fußball.
Ingo verliert gerade massig Key Points. aber.
Ab.
Also du folgst nur auf Twitter eigentlich nur bestimmten Leuten und trotzdem. Du denkst, die sind völlig okay, aber trotzdem weißt du, wer eine rote Karte wo in welchem Fußballspiel kriegt und so. Ich denke immer, soll ich den Leuten jetzt anfollowen, weil das will ich eigentlich gar nicht alles wissen. Aber also, du kommst da nicht drum rum irgendwie.
Man muss es auch nicht wissen, man muss ja nicht. Also.
Aber ich gucke, Fußball-WM gucke ich, das ist das einzige Fußball, was ich gucke. Gut. Wenn ich Zeit habe dafür.
Okay, und was hat AOL jetzt?
Wir schweifen grandios ab. Also,
AOL, also, haben sie denn überhaupt
also
verkauft?
Vor ein paar Jahren, als das Internet noch zu großen Teilen aus AOL bestand, gab es so ein Instant-Messaging-Protokoll. Das nannte sich ICQ. Kennt das jemand von euch? Hat man mal gehört, oder?
Ja.
ICQ.
Genau, und ICQ, das war ursprünglich ein israelisches Unternehmen.
Yep.
Das wurde dann vor ein paar Jahren von AOL gekauft und die haben das jetzt zusammen mit AOL, also mit diesem AIM und diesem AOL Instant Messenger zusammengebracht und kompatibel gemacht und irgendwie betrieben das bisher weiter. Und jetzt haben sie scheinbar irgendwie keine Lust mehr drauf und haben es an eine russische Firma verkauft.
Oh.
Jetzt ist die Frage, wie reagieren die User da drauf? Bekommen die das überhaupt mit? Weil so der durchschnittliche ICQ-User, der wusste ja nicht mal, dass ICQ AOL gehört. Also so habe ich das hier gefühlt.
Die überhaupt oder ist das überhaupt wichtig? Oder was heißt Russland irgendein an wen denn? Nein, ich meine es jetzt an einen Oligarch oder wem gehört das jetzt? Putin?
Medvedev? Gazprom.
Gazprom. Ja, das ist eine Firma, die irgendwie so total vielsagenden Namen wie Digital Sky Technologies hat.
Also produzieren sie Waffen.
Yeah. Ja.
Raketensteuerung über ICQ.
Ja.
Das wird dann richtig interessant.
Die haben sich übrigens vor einer Weile auch an Facebook beteiligt, lese ich hier gerade.
Die Russen?
Die Russen.
Die Russen.
Die DST. Die Digital Sky Technologies. Ja.
Und haben die schon Ärger mit eigener?
Ja, das kommt als nächstes. Ja, also ich weiß nicht, wie seht ihr das? Ich habe ja irgendwie vor ein paar Jahren aufgehört, dieses unsägliche Protokoll zu benutzen, als ich dann das wunderbare Jabber entdeckt habe. Und seitdem fühle ich mich gut.
Also ich habe es eigentlich noch stark im Einsatz, aber nur aus dem Grund, weil sich meine ganzen Freunde, mit denen ich nur so Kontakt halte, überhaupt nicht in der Thematik auskennen und die auch nicht davon abzubringen sind, was anderes zu benutzen.
Aber es geht doch.
Die können doch jetzt alle Google Talk benutzen.
Ja, ja oder da kommt ja nur noch Skype, ne?
Skype
gibt's ja auch nochmal.
Stimmt.
Ja, Skype geht auch noch, ja.
Gut, mir ist das eh wurscht. Ja, ich habe alles in meinem Adium drin und dann sehe ich immer gar nicht so genau, was ich gerade. Ob ich ICQ, Jabber,
AIM,
MSN, ich muss mich auch outen. Ich habe auch noch einen MSN-Account.
Dann hast du ziemlich junge Freunde. Oder du bist noch jung. Wie alt bist du eigentlich?
Nein.
Bist du noch so jung, dass du MSN benutzt?
Die
erste Generation.
Das ist toll, sonst werde ich immer beschimpft als der Jüngling der Runde. Jetzt ist der Alex dabei. Ist der Alex eigentlich so alt wie du?
Ja, richtig.
Aber ja.
Deswegen habe ich ja gefragt, ob du junge Freunde hast.
Hast du junge Freunde?
Nee, ich hab nur ein paar Freundinnen. Freunde, die... das wollen wir jetzt hier nicht alles ausdiskutieren, für was ich die Sachen brauche. Ja. Sagen wir einfach, es war nötig. Und ich habe auch nur diesen eigenen Account und
Ist ja so wie Hotmail zu benutzen.
So in etwa, ja. Das ist ein bisschen wie Kondome kaufen. Man traut sich nicht so richtig an der Kasse vorbei.
ja.
Aber es funktioniert unter alle Sau auf dem Mac und das ist eigentlich Hui Pfui Teufel MSN. Da gibt es ja auch diese Funktion, für dass man das so mit chatten kann und irgendwie erkennt er automatisch nicht der Videochat, die Kamera, die eingebaut ist in meinem MacBook und das war alles blöd, deswegen habe ich den ganzen Krempel wieder runtergeschmissen.
Eine gute Entscheidung. Ja. aber zurück zum Thema ICQ. Was mich irgendwie immer ein bisschen irritiert ist, wie wenig Leute eigentlich wissen, dass sie überhaupt schon mehrere Java-Accounts schon besitzen. Also jetzt mal als Alternative, ich meine, die komplette United Internet-Schiene mit gmx, web.de, sonst irgendwas, da ist jede web.de-Adresse ist ein valider Java-Account, den man da benutzen kann.
Ach echt?
Mittlerweile ja.
Okay.
Genauso Google Mail, die ganzen Google Mail-Adressen kann man mit Google Talk benutzen und...
Ich habe auch gehört, Facebook macht sowas.
Da kann man mit Java connecten, aber man kann nur Facebook intern chatten, glaube ich. Das ist so ein bisschen geschlossenes System.
Ich denke, du kannst auch von außen mit Facebook.
Man kann von Ausbucken.
Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Ja, das ist.
Ich habe keinen Facebook-Account, deshalb weiß ich das nicht.
Ich glaube, für diesen Chat-Programm in Facebook gibt es diverse Ports für diverse Chat-Clients, dass man dann auch von außen dann darauf zugreifen kann und den Leuten da chatten kann.
Genau. Jedenfalls, ich weiß nicht, ich hatte jetzt irgendwie dieses Gefühl, AOL hat irgendwie auch so die Zeichen der Zeit erkannt und gemerkt, es gibt jetzt mittlerweile einen Standard, der sich so langsam, aber irgendwie sicher durchsetzt und den viele jetzt benutzen. Und die gucken jetzt irgendwie mal, dass sie dieses ICQ loswerden und da noch ein bisschen Geld rausmachen, bevor es ganz in den Bach runtergeht. Hatte ich jetzt so persönlich den Eindruck.
Ja, es sind doch immer noch sehr viele User, also so ganz.
Ja, aber die
verschwinden.
Ich habe mich halt schon immer gefragt, wie die da mit diesem System Geld verdienen.
Ja, verdienen die überhaupt Geld damit?
Ja, das ist ja das Problem. Ja. Deshalb können sie es jetzt noch zu Geld machen, weil es kein Geld generiert.
ICQ.com, also. Ist da nicht Werbung drauf oder so?
Ja, schon
ganze Suchmaschinen. Du kannst auch ICQ und Twitter followen.
Yay.
Und was kommt dann da?
Yay.
Der schreibt gerade mit dem und der mit dem.
Genau, da werden dann alle Gespräche von allen. Aha. Da kann man sich dann bei ICQ beschweren, wenn was kaputt ist, oder wie? So sieht das jetzt irgendwie aus.
So ein Kummerkasten.
Ja, wahrscheinlich so. Ach ja.
Aber wobei ICQ ist auch für viele Jüngere wahrscheinlich jetzt nicht nur so eine Chatplattform und auch so ähnlich wie bei Facebook diese ganzen Games, die es dann dort hat. Und irgendwelche hier à la Farmville. Ja, wenn man sich zum Beispiel diese Pro7 Edition. Yazzi zum Beispiel wahrscheinlich.
Cool.
Diese Pro7 Edition runterlädt, da ist dann jede Menge Geraffel dabei.
Die haben mir vor einer Weile mal echt groß mit Pro7 kooperiert.
Machen Sie
steht da
noch.
Überall ja,
Pro7, ICQ.
Und Sat1.
Und Sat1.
Ja, das ist ja alle zusammen.
Das ist ja eh.
Die haben sich doch da geeinigt.
Die haben sich geeinigt? Ja.
Die sind geeignet.
Die sind dafür geeignet.
Du kannst auch Pro7 Topmodel ICQ runterladen.
Yay. Wir können es ja mal Spaß, das haben wir mal ausprobieren und dann nächste Woche mal darüber Erfahrungsbericht.
Da möchte ich jetzt nicht drüber nachdenken, was ICQ Pro7 Topmodel Edition macht.
Du, vielleicht ist es was ganz Tolles, du darfst dich solchen Sachen nicht immer gleich verschließen.
Ja, also ich könnte mir das jetzt so vorstellen, dann kommt dann irgendwie
das Virtual Sexy Girl, was dann ab und zu im unten rauskriecht aus deiner...
Aus was?
Wo?
Wer?
Ja, da gibt's doch diese ganzen kleinen Programme für PC, da wo dann so eine nackische Dame kommt und sich dann auf dem Desktop auszieht.
Ach, du warst mal lange Zeit Windows-User, jetzt weiß ich, woher du die ganzen Sachen kriegst.
Ei. Aber sowas hatte ich nie drauf.
Nein! Du hast es nur bei anderen gesehen.
Absolut, ich kenne einen Freund von mir, der sich hat das
ein
mal
Freund von einem Freund, dem sein Hund, sein Onkel, ja.
Richtig.
Ja, genau. Ich stelle mir das gerade so vor, wie da kommt dann irgendwie so eine Jury und die beschimpfen dich dann, dass du zu hässlich bist und jetzt mal irgendwie oder
dich
so
verpissen sollst.
Genau.
Ja, genau.
So. Da chattest du dann mit so einem Bot, der beschimpft dich den ganzen Tag. Das fände ich nett gut. Aber
ich mag's auch nicht, wenn eine Maschine mich beschimpft.
Genau. Aber nochmal zurück zum Thema Digital Whatever. Ich habe jetzt vergessen, wie der Name von denen, DST heißen die.
was machen sie denn alles?
Ja, sie behaupten, sie sind der größte Internet-Investor in Russland und Osteuropa, was auch immer das heißt.
Hey, also, die haben immerhin ja. Die haben dieses VZ-Netz, V-Kontakte-Ru, ne?
Was ist denn V-Kontakte?
Naja, das ist so wie VZ-Netz.
Bloß halt in Russland.
Achso, das ist dann auch so dieses Social.
Ja, das größte Social-Netz.
34 Millionen Nutzer. Ja. Ja, gut, AOL hat auch immer gesagt, der größte Internetanbieter weltweit, aber dabei hat sich doch das meiste nur auf den amerikanischen Markt bezogen und blöderweise
leben Amerika halt ziemlich ist doch auch viele die Welt.
Davon mal abgesehen, das ist wohl richtig, deswegen, Ja gut, okay, mit solchen Leuten haben wir eigentlich russischen VZ-Netzen, ja, ist noch nicht so die Erfahrung gemacht.
Ja, ich meine, die werden da Geld auf den Tisch gelegt haben und AOL hat gesagt, juhu, und das wird wahrscheinlich gewesen sein. Die Frage ist, ob sich jetzt da an diesen komischen AGBs die AOL für ICQ irgendwie bis jetzt so...
War da nicht mal so die Thematik, dass alles, was man schreibt, dann...
Alles, was man irgendwie an Inhalt über ICQ verschickt. Also
wenn man eine Datei schickt, dann gehört die dann auch AOL hat AOL gehört.
Das heißt, wenn man dann irgendwie so kollaborativ an dem Projekt arbeitet, dann das
über ICQ.
Theoretisch... das wäre
also wenn du dein Gedicht oder deinen neuesten Roman darüber verpasst...
Oder dein Source Code...
Oder whatever.
Ja.
Aber ich meine, das ist ja kein Problem. Ich hoffe, ihr verschlüsselt alle. Ich sagte nochmal, einfachste Methode off the record ist zum Beispiel in vielen Clients drin.
Nee, nicht wirklich. Doch. Nicht wirklich viele. Es ist einfach nur eigentlich nur eine Codebasis, die das unterstützt. Und das ist dieses Pidgin Audium-Dingens.
Ja, und bei Kopete und sonst was ist ein ganz einfaches Plugin, also ganz.
Ja, das Problem, was ich bei diesem Off the Record sehe, das ist echt eine coole Technologie, die ist aber ein bisschen dreckig implementiert. Also die benutzen da echt krude Sachen mit irgendwie Serien von Whitespaces und Tabs, um zu signalisieren, dass sie jetzt verschlüsseln können und so. Mhm. Und das halt im eigentlichen Kontext von der normalen, also von normalen Chat-Nachrichten. Was man zum Beispiel halt über XMPP, über Jabber viel sauberer lösen könnte, wenn man nur auf Jabber bleibt. Aber ich glaube, darüber können wir mal was anderes.
Dann gehen wir jetzt zu einem unserer Lieblingsthemen. Nein, nicht Google, das hatten wir heute schon. H264.
Ja.
H264. Und da hat der Sven aufgeschrieben, da ist irgendein Fuck-up. Oh, jetzt, ihr wisst, ab 22 Uhr dürfen wir es senden.
Also wir senden in Wirklichkeit aus, welche Zeitzone hat gerade 22 Uhr?
Russland.
Genau, wir sind gerade in der Zentrale von den neuen.
Ja, doch, die sind vor uns.
Russland sind 4 Stunden vor uns.
Ja, das könnte hinkommen. Also in Wirklichkeit senden wir jetzt gerade aus Russland, aus der Zentrale von...
Wladimir Iljitsch, nicht Lenin, sondern irgendjemand anders.
Ja, sucht euch was aus. Was? Ich kann leider nicht...
Krasnomjorsk.
Ja.
Ich bin leider gerade irgendwie ein bisschen von der Welt abgeschnitten. Mein Internet ist kaputt.
Ich muss HTML neu installieren.
Ich muss HTML neu installieren.
Ja, das regt mich auch jedes Mal auf.
Ja, und JavaScript rebooten und so, das macht keinen Spaß. Das
ist nervig.
Ja, furchtbar.
Auf dem Mac ist das viel einfacher, da gibt's eine App für.
gut, nee, zurück zum Thema, wo wir gerade auch bei Apple und so Geschichten waren. Ihr kennt ja alle dieses bekannte, viel benutzten Videocodec H264. Der ist eigentlich so in extrem vielen Geräten drin, in Hardware implementiert und es kann eigentlich jedes Gerät, ich meine, mein iPod kann H264 aufnehmen. Und das Tolle ist, da hat jetzt jemand bei OS News mal so sich ein bisschen die AGBs durchgeguckt und die Lizenzbedingungen und hat da rausgefunden, du darfst mit so einem Gerät lizenztechnisch zwar Videos aufnehmen, aber nur für den Privatgebrauch. Und das gilt sogar bei irgendwelchen tausende von Euro teuren Kameras, die jetzt zum Beispiel von, also der hat jetzt zum Beispiel von irgendwelchen Canon 1D Mark 4 oder 5, also so richtig große Dinger, die wirklich viel Geld kosten. Da hat er sich mal die Lizenzbedingungen durchgelesen und bei keiner dieser Kameras darf man diese Videos, die man damit in H264 aufnimmt, für den Privatgebrauch verwenden. Und das sind halt wirklich irgendwie die abstrusesten Vorschriften in diesen Lizenzbedingungen mit drin, die momentan irgendwie oder bisher meines Wissens nach noch gar nicht so bekannt waren.
Hast du die selber mal durchgelesen?
Oder? Nee, ich hab die auch nur zitiert irgendwo gelesen, wo sich das Leute mal angeguckt haben. Da gibt's unter anderem auch so eine Klausel, dass irgendwie die Benutzer dafür zahlen müssen, wenn Videos länger sind als 12 Minuten. Und jetzt überleg mal, warum sind die ganzen YouTube-Videos so kurz? Warum darf man da nur Videos hochladen, die maximal 11 Minuten lang sind?
Weil sie verhindern wollen, dass du ganze Filme hochlädst.
Ja, und lizenztechnisch könnte man sich ja überlegen, dass die da irgendwie keine Lizenzkosten zahlen wollen, weil man da irgendwie nur Video, also weil diese Bedingung nur greift, wenn du Videos anbietest, die länger als 12 Minuten sind.
Aber ich dachte, das ist da der Grund, ist es dann ab 12 Minuten nicht mehr privat oder?
Nee, das eine hat jetzt nichts mit dem anderen zu tun. Also das eine war wirklich, diese Kameras besitzen zwar H.264-Lizenzen, mit denen du encodieren darfst, aber da geht es halt prinzipiell darum, dass du das nur privat für deinen Privatgebrauch darfst, laut dieser Lizenz, und halt irgendwelche jetzt Leute, die irgendwie tolle Filme drehen wollen. Also ich habe auch schon gehört, es gibt mittlerweile einige Serien, die mit so Canon 5D oder so, also mit den digitalen Spiegelreflexkameras, die auch Videos aufnehmen können in Full HD, da werden mittlerweile auch ganze Serien gedreht, und da ist praktisch keine Lizenz dabei, dass du das irgendwie kommerziell nutzen darfst. Selbst wenn das irgendwie eine Kamera ist, die Tausende von Euros kostet. Und das finde ich irgendwie ziemlich paradox. Und das andere war, dass es noch weitere Bedingungen gibt, dass man unter anderem, wenn man so Videos ausliefert, dass es da von der Länge der Videos abhängt, ob man da Lizenzgebühren zahlen muss oder nicht.
Ach, das ist immer eine ganz komplizierte Sache, immer mit diesen ganzen Lizenzen,
ja,
ist
also,
egal bei welchem Thema.
Ja, und da ist halt wieder das große Problem, das Ganze hängt halt irgendwie an abstrusen Softwarepatenten für irgendwas. Das ist alles echt ein Problem. Parallel dazu gab es dann auch noch irgendwie so einen Briefwechsel zwischen der Electronic Frontier Foundation und Steve Jobs, wo dann irgendwie so noch so Zitate rauskamen, dass ja Octeora gar nicht so toll wäre, weil da formt sich mittlerweile ein Patentpool, der das angreifen will.
Ja,
da fragt man dann auch
Apple soll da wohl.
Ja, da gab es auch ja,
da gab es Gerüchte. Genau, da gab es Gerüchte. Die Frage ist jetzt, wie viel gibt man da drauf und inwieweit entspricht das Ganze der Wahrheit? Inwieweit ist wirklich so Octeora patentfrei?
Wissen wir nicht.
Das wissen wir halt alle nicht so genau. Und ich finde, das war eigentlich auch mal wieder so ein Zeitpunkt, wo wir mal irgendwie propagieren könnten, Softwarepatente abzuschaffen, weil es einfach nichts bringt und nur Schmerzen und Leid verursacht. Das ist einfach nur ein Riesenproblem an sich und es macht keinen Sinn, finde ich.
Schön gesagt.
Ja, es macht keinen Sinn.
Das Problem haben doch nur die Amerikaner, oder? Was geht uns das Leid anderer an?
Ja, ich meine, gut, okay, aber weiß nicht, wenn wir dann Produkte kaufen, wo die Produkte viel, viel zu teuer sind, nur weil da irgendwie Lizenzen drauf sind für irgendein Feature, was jetzt irgendwie unser Telefon anbietet, damit das irgendwie H.264 aufnehmen kann, dann finde ich das halt nicht so gut. Und wenn halt irgendwie, ich meine, ja gut, das ist zwar irgendwie nur ein Problem, was in Ländern der Fall ist oder in Regionen der Fall ist, wo Softwarepatente allgemeingültig angenommen und akzeptiert werden. Aber ich denke, das ist momentan eigentlich dadurch, dass halt die Welt immer mehr zusammenwächst, ein globales Problem. So. Genau.
Gut.
Also auch ein Problem der Globalisierung, oder?
Ja, mehr oder weniger, ich meine.
Und was hat Griechenland damit zu tun?
Die sind bestimmt. Ich glaube, die haben momentan ganz andere Probleme als Software. Patente. Ja.
Okay, also mehr als 12 Minuten ist ein Problem.
Und irgendwie teure Kameras kaufen und denken, die kann man jetzt so einsetzen wie ein Produkt. Also wie eigentlich ein vernünftiger Mensch davon ausgehen würde, dass man sie einsetzen kann, dass man halt damit machen kann, was man will, das ist halt auch nicht so der Fall.
Das ist halt immer die Frage, wer setzt das dann auch durch? Ich meine, schön und gut, dass das in den Lizenzbedingungen drinsteht, aber mal Hand aufs Herz, wenn man da...
Ja, aber das Problem ist, du machst dich damit massiv angreifbar. Das könnte ja sein, du produzierst irgendwie mit solchen Kameras den super tollen Film und auf einmal wirst du auf Millionen verklagt, weil du da irgendwie nur Lizenzen für den Privatgebrauch hattest. Das kannst du ja nicht voraussehen.
Kann ja in Amerika passieren, bei uns halt nicht.
Ja, genau.
Also die Frage ist, was man dazu sagen.
Ja, die Frage ist, was passiert, wenn du dann deinen Film in Amerika vertreibst.
Ja, dann hast du ein Problem. Das solltest du halt nicht tun dann.
Ja, das oder was ist, wenn du einen tollen freien Film drehst und der in Amerika zum Download bereitsteht?
Das solltest du halt nicht tun. Das kannst du in die Bedingungen schreiben, bitte immer außer in Amerika downloaden.
Genau.
Das und ist ja kein Problem.
Das ist genauso wie, wir haben das lokale Internet mit Öffnungszeiten. Das funktioniert einfach nicht.
Nein,
ich meine, man kann das reinschreiben.
Nein, aber wieso? Hallo? Nein,
nee,
du schreibst einfach einen Disclaimer rein und wer es trotzdem macht, macht das illegal. Ja, also
gut,
sorry.
Gut,
das, so,
gut.
So ist es halt.
Ja.
Ja,
aber das, doch
das auch. Das Schöne ist ja, die Amerikaner akzeptieren sowas. Bei uns ist ja ein Disclaimer völlig Banane. Aber in Amerika, wenn du vorher beim Downloaden das hinschreibst, dann ist es halt so.
Also du musst jetzt wissen, das darfst du nicht, aber wenn du diesen Link hier klickst, dann geht's weiter.
Genau.
Wie eine tolle Abfrage, du musst 18 sein, um auf die Webseite zu kommen. Bist du es? Ja, nein.
Genau.
Ja, klick.
Genau.
Super.
Ja, genau.
Ja, das reicht ja. Mhm. Dafür, da die Tagesschau ja 15 Minuten lang ist und zurzeit auch in H264 angeboten wird, haben sich überlegt, 15 Minuten, wer weiß. Vielleicht kommen sie ja demnächst.
Da kann man aber schon was zensieren. Huh?
Entweder müssen wir es rausschneiden oder viel besser, wir bieten es in doch freien Formaten an, wie unter anderem Okteora. Und deswegen gibt es seit kurzem die Tagesschau bei der ARD zum Download auch als Okteora.
Cool. Neben H264. Gibt es auch schon als HTML5?
Das habe ich auch
Video?
Gleich. Ja, das
das wär cool.
Das fände ich jetzt auch
cool. Das wäre
cool.
Super. Das wäre toll.
Schreibt bitte doch mal alle einen Brief an die ARD, wenn sie jetzt schon als H264 und Okteora die Sachen zum
Laufen. Den Begriff Brief. Ich glaube, das sind Leute, die reagieren eher auf einen Brief als auf eine E-Mail.
Ja, ja. Bitte also, schreibt einen Brief oder
ruft den aus.
Genau. Oder schreibt eine E-Mail, druckt ihn aus, sendet sie per Post.
Genau.
Könnt ihr auch
schreibt
machen.
Schreibt eine E-Mail und druckt sie aus, ja.
Oder
genau.
Damit die Leute, die uns zuhören, das verstehen. Ihr wisst. Oder ruft bei der Zuschauer-Hotline an und sagt, ihr findet das klasse, dass es das jetzt auch als Okteora gibt. Ihr landet das jetzt
aber
immer.
Mehr.
Aber ihr wollt noch mehr, genau. Ihr wollt nämlich HTML5 auch gleich. Weil dieses ganze Flash-Blödsinn, wir haben gerade Flash versus Apple rausgeschmissen aus unserer Themenliste, weil wir gedacht haben, interessiert euch eh nicht. Ihr wisst ja.
Ja, unsere Meinung ist da eh offensichtlich.
Ja, genau.
Und das wurde schon so oft diskutiert, da
also,
brauchen wir jetzt auch nicht.
Und die Tagesschau braucht auch nicht unbedingt Flash. Wir wollen endlich HTML5, spart auch viel Strom und ist grün und so. Macht den doch mal, weil Flash und 100% CPU und
aufstressen. Ja, ach, darauf wolltest du jetzt raus. Ja, das ist wirklich schlimm.
Ja, deswegen, es ist schön grün und sie sollen jetzt doch endlich mal umstellen. Also, Briefing.
Aber zu E-Mail, ich habe neulich eine E-Mail bekommen von meiner Bank und da stand unten drunter in grüner Schrift ein kleines grünes Bäumchen, denkt an die Umwelt, nicht jede E-Mail muss ausgedruckt werden. Fand ich sehr schön.
Du, das ist nett zum Lachen. Ich habe wirklich mal.
nee, das ist ernst.
Ich habe ernsthaft mal in Abteilung gearbeitet, da haben die Leute die erste halbe Stunde morgens beim Kaffee nichts anderes gemacht, als ihre E-Mails auszudrucken und die dann in Ordner abzuheften. Wirklich, ernsthaft.
Und dann sortiert nach Jahrgang und Quartal und damit
muss ja, so in der Richtung.
Ist gut.
Und dann gab es halt irgendwie
dann
so.
Dann war das Postfach nicht so voll, ne?
Kann man es auch wieder löschen.
Ja, genau. Dann kann man sich seine E-Mails auch in den Schrank stellen.
Ja, das wollte ich doch schon immer mal machen.
Und da sind sie auch so gut durchsuchbar.
Jo. Yeah.
Weil da sind sie schön sortiert.
Dafür hat man doch Praktikanten.
Die scannt es dann wieder ein.
Such dir mal meine E-Mail. Oh, nee. Aber wir lachen jetzt.
Herzen.
Ich glaube ernsthaft, das gibt das hat man nicht glauben.
Es gibt tatsächlich
Firmen, die machen das. Ich finde es dann immer wieder gut, weil die Leute, die sich das dann ausdrucken und dann ist in dieser E-Mail ein Link drin.
Ich weiß, wie es
ist. Und der wird dann abgetippt.
Das habe ich auch schon gehört und dann haben sie behauptet.
Ich sehe sowas ab und zu.
Yeah.
Also das ist kein Witz, das machen die Leute.
Was wird abgetippt?
Der Link wird abgetippt. Wenn du die E-Mail
ich habe die E-Mail offen, ich habe meinen Browser offen und tippe dann den Link ab.
Nein, du hast die E-Mail
ausgedruckt,
hast du auf Papier vor dir und tippst dann den Link ab.
Ja, das Leben ist schon hart. Ich find, um dann uns die Steuerung zu setzen, wenn du den E-Mail ausgedruckt hast, ein Praktikant scannt die wieder ein als Bild, die kannst du in dein Word-Dokument einfügen, das Word-Dokument als Anhang an eine E-Mail schicken und dann weiterleiten. Das wäre doch der optimale Kreislauf.
Was?
Scheiße. Ich glaube, in meinem Kopf ist gerade irgendwas kaputt gegangen.
Wir waren doch gerade bei Octeora.
Das sagt, das Thema hat so toll begonnen und jetzt sind wir beim Thema, wie verschwenden wir am meisten Energie.
Okay. Programm zur DroidCon steht.
Ja?
Ja. Die DroidCon findet, ich glaube, nach Pfingsten in Berlin statt.
Richtig.
Und ja, wieder Droid sagt ja vielleicht schon, dass da irgendwas mit Android zu tun hat.
Ist und übrigens ein Markenname von Verizon.
DroidCon?
Nee, Droid.
Droid.
Hm. Ja. Wolltest du nur mal gesagt haben.
Stört mich jetzt nicht.
Okay.
Ich überlege, ob ich hinfahre. Ob ich wenn ich eben in Berlin bin, ob ich nicht vorbeigehe. Mal gucke.
Mach mal.
Ja, habt ihr euch angeguckt? Spricht irgendjemand Interessantes?
Ich habe das irgendwie, das war bei mir komplett unterm Radar.
Die Webseite tut nicht, ach doch, hier unten.
Eine wunderschöne Webseite. Ja,
also, dafür ist Webseite. Es doch.
Ja, aber es ist grün ist toll.
Die Webseite.
Ja, von, aber so allgemein so irgendwie.
Sie wirkt ein bisschen, als wäre das CSS irgendwie kaputt.
Ja, na gut, das ist die Auflösung. Aber jetzt stelle ich mir mal vor, ich gehe mit einem Netbook, da kommen wir auch gleich noch zu, da drauf, dann ist die Auflösung noch kleiner, dann siehst du so einen Schnee hier. Also liebe Designer, da solltet ihr dann nochmal dran arbeiten. Man ist ja ganz nett, eure Sponsoren zuerst zu nennen, aber man kann es auch
übertreiben. Das geht ein bisschen schief.
Ja. Also es geht jedenfalls rund um Android, Flash übrigens auch und Adobe Air.
Ja, weißt du,
und, das Android bei der
war das kein Barcamp oder sowas?
Es gibt ein Barcamp-Teil und es gibt einen Konferenz-Teil.
Ach so, okay, das ist dann so gemischt.
Ja.
Weil mich hat jetzt gerade gewundert, dass da jetzt schon das Vortragsprogramm feststeht bei einem Barcamp. Das ist ein bisschen ungewöhnlich irgendwie.
Ja, ich glaube, der erste Tag ist Barcamp und Konferenz und der zweite ist nur noch Konferenz oder so ähnlich. Ah, hier, guck, da gibt es nochmal einen extra Link Barcamp. Und da steht natürlich, gibt's nicht. Und dann kannst du auf Mixed gehen. Und kannst dich da anmelden.
Kannst mixen.
Es gibt auch irgendwie so eine billigen Bahntickets dahin und so irgendwie, also könnt ihr euch mal rumgucken. Ja, mal schauen, vielleicht schaffe ich es ja vorbeizukommen, vorbeizugucken. Gut, das wollten wir noch sagen und dann hat auch der Check einen Tag da auf der Tür demnächst.
Der Check. Genau, der Check.
Der Check, der Chark. Ich hätte gesagt, jetzt soll das Chark Space nennen.
Chark Space.
Chark Space. Hört sich irgendwie komisch an. Finde ich. Ja, wir haben jetzt hier schon ein paar Mal so über den Chark Space berichtet. Wir hatten auch in Folge 96 war es, glaube ich, den Klaus zu Gast, den aktuellen Vorstand vom Chark Space. Ja, was? Ingo, was ist los? Alles okay?
Ich darf den Chat nicht lesen.
Ja, das ist eine furchtbare Ablenkung. Genau, und da kam irgendwie im Lauf der Diskussion auch mal die Frage auf, ob es denn mal sowas wie einen Tag der offenen Tür gibt. Und wir haben gesagt, ja, sowas wird's geben. Definitiv. Wir wissen nur noch nicht wann. Jetzt wissen wir wann. Und zwar am 23.05.2010. Was für ein wundervolles Datum. Genau.
Wegen der 23 oder wegen der 5?
Ja, sowohl als auch, das hängt ja zusammen mit Quersumme und so, du weißt ja.
Illuminaten und so.
Ja.
Ja.
Sie werden dich holen und sie kontrollieren deine Gedanken.
Fuminaten.
Ja. Die Fuminaten. Genau.
Das sind alle Spaten.
Was?
Ey, Leute, komm. Ich versuche hier gerade meinen Kopf gerade zu biegen. Ja, auf jeden Fall. Haben wir mittlerweile renoviert, es sieht nicht mehr aus nach Baustelle, wir haben gestrichen, wir haben Kabel gezogen, wir haben Racks aufgestellt und es blinken lassen und jetzt laden wir zum Tag der offenen Tür ein und bieten da auch so ein bisschen Programm, man kann da schöne Bausätze besorgen, also wir haben irgendwie Bausätze vorbereitet, wo dann irgendwie Leuten beigebracht wird, wie man mit Microcontrollern umgeht, wir bauen blinkende LED-Throwies,
Ho, ho, ho.
Also das sind so Dinger, die sind magnetisch, die kann man irgendwo hinwerfen und dann hängen sie da und blinken. So kann man schöne Sachen zusammen bauen, kann irgendwie basteln, kann löten, kann grillen. Es wird irgendwie Computerspiele aus dem Altertum geben. Da kann man sich draus, also aus dem Altertum der Computertechnik,
da
kann man sich dann denken, um was es da geht.
Batman!
Commander Keen.
So, ja, denkt euch was aus.
Last of Sweet Larry.
Zum Beispiel.
Space Quest.
jetzt gebt das euch aber dreckig hier.
Ja.
Ja.
Wir warten bis nach der Sendung.
Ja, jedenfalls, es wird auch so ein kleines Vortragsprogramm von Leuten geben, die jetzt irgendwie aus dem Check kommen, die irgendwie was Interessantes zu erzählen haben. Es wird lustigerweise PowerPoint-Karaoke geben.
Yeah!
Wer da übrigens Lust hat, ich suche immer noch Leute für die Jury. Es wird gegrillt draußen, es wird Spaß gehabt und es gibt Führungen durch den Check und so. Ja, also einfach mal vorbeikommen, angucken, wir beißen nicht und ich glaube, das wird eine coole Veranstaltung und ich habe gerüchteweise sogar gehört, dass da abends noch irgendwo ein Geburtstag gefeiert wird. Das heißt, man könnte da eventuell noch ein bisschen länger da bleiben. Wie gesagt, das Ganze findet am 23.05.2010 statt. Das ist Pfingstsonntag, da ist Montagsfeiertag, hat man auch nichts vor. Und es gibt offizielles Vortragsprogramm und so weiter von 10 bis 19 Uhr. Also wer da Lust hat, vorbeikommen, das wird bestimmt super.
Okay, dann kommen wir zum eigentlichen Hauptthema unserer heutigen Sendung.
Das eigentliche Hauptthema. Ich dachte,
jetzt geht's richtig los eigentlich.
Ah.
Jetzt
pack dann aus.
Jetzt pack ich ihn aus. Er ist noch an, glaube ich.
Er lebt noch.
Er lebt noch.
Du packst ihn aus.
Ihr solltet. Oh, Leute, jetzt komm, lasst es einfach.
Es wird einfach nur. Du fängst doch damit an.
Es ist doch nur der I.
Was?
Ja. Der I.
I.
Ja. Scheiß. Ne, das habe ich jetzt eigentlich so nett gemeint, aber ja. Okay.
Das ist da.
Also, wir haben uns ein Netbook gekauft und zwar ist das, ich habe es irgendwo aufgeschrieben hier. Es ist der IPC 1001P und ja, sehr schön leicht.
Du wirfst damit durch die Gegend, ja?
Genau, also kann ich hier so, wer gerade die, willst du fangen?
Hey.
Ich glaube, die Webcam ist nicht schnell genug, um jetzt diesen Wurf mit aufzuzeichnen.
Gut, also ja. Er sieht schön aus. Er ist schwarz, gibt den, glaube ich, auch in weiß. Ist glaube ich, Seashell ein bisschen so ähnlich. Da haben sie
es ist so ein bisschen Carbon-Optik.
Ja, ja.
So ein bisschen griffig.
Und zumindest bleiben die Fingerabdrücke nicht einfach kleben. Besonders toll ist, er hat ein mattes Display. Also das war...
Ich weiß nicht, ich finde ja so spiegelnde Displays gar nicht so schlecht.
Dann würdest du hier schon wieder fast gar nichts mehr drin sehen. Also ich finde extrem toll, dass es ein mattes Display ist und man sieht was drauf, ja, auch im Hellen. Und 6 Zellen Akku hält erstaunlich lang. Also ich habe ihn jetzt noch nicht ganz ausgereizt, aber ich habe ihn vorgestern geladen abends und musste ihn erst 24 Stunden später das nächste Mal rantun. Und also 6-7 Stunden hält es auf jeden Fall. Hat eine neue Atom-Plattform, also diesen N54 und hält deswegen, ups, auch so lange.
450, oder?
Was habe ich gesagt?
54.
450, dieses Pine Trail.
Ja.
Dual-Core, 1,66 Gigahertz, 10,1 Zoll Display, 1 Gigabyte RAM. 160 GB Festplatte.
Das musste ich allerdings korrigieren. Ich glaube, das ist nur ein Single-Core mit Hyper-Threading.
Dann ist es nur ein Single-Core mit Hyper-Threading. Okay.
Weil bei den wirklichen Dual-Cores, da werden 4 CPUs dann angezeigt. Ah. Also 4 logische CPUs.
Gut, dann ist es nur ein Dual-Core. Ja. Also zumindest meint das Linux, es müsste SMP starten.
Yay.
Und von daher nahm ich das jetzt einfach mal an. Aber okay. Ja, ist ein SMP-Kernel. Gut, kann auch. Selbst 1,66 Gigahertz ist irgendwie genug. Da war ein Windows XP drauf. Und das
die Betonung liegt auf wahr.
Ja, genau. Das ist es. Also es ist nicht gebootet worden. Ich weiß gar nicht, ob es gut aussah. Dann hat so ein bisschen die Odyssee begonnen, was drauf spielen. Das Erste, was ich gemacht habe, ist Jolly Cloud draufzuziehen, weil ich das letztens mir ja mal angeguckt hatte. Und das lief auch erstaunlich bis auf die Helligkeit einzustellen. Das hat überhaupt gar nicht funktioniert. Da ist er irgendwie so immer gesprungen, aber es war wohl ein bekanntes Problem. Es gibt mittlerweile auch einige Blogs zu diesem PC. Er ist übrigens auch der billigste, den es so gibt. Also mit dieser neuen Pine Trail Plattform. Also da würde ich sowieso empfehlen, gerade wenn man lange Laufzeit hat, sich einen von diesen zuzulegen und nicht diese 200er irgendwas Reihe. Und da sind diese 249
Euro das billigste, was man finden kann. Der ist im Januar erschienen, also schon ein bisschen älter. Und ja, trotzdem so ähnlich wie diese 1005er-Reihe. Aber die hat halt ein spiegelndes Display und ein paar andere komische Sachen. Ich bin da rumgerannt und habe mir ein paar angeguckt und bin dann bei diesen hier hängen geblieben. Nachdem ich dieses Jolly Cloud draufgespielt hatte und es lief einigermaßen, aber ich nicht ganz zufrieden war und mir auch noch was anderes ausprobieren wollte, habe ich dann mal versucht Migo. Das ist irgendwie gar nicht gestartet. Nee, nicht Migo. Doch. Mehr.
Ja, nein.
Ja, dann vielleicht. Hm. Wie hieß der Vorgänger von Migo? Moblin. Nein.
Was?
Moblin. Den Intel-Vorgänger.
Welchen Vorgänger meinst du davon?
Ja, den Intel-Vorgänger natürlich von Migo. Okay. Der Migo habe ich nicht drauf gespielt, weil es bootet ja eh nur in die Kommandozeile. Dann habe ich gedacht, naja, okay, dann mal das neue Easy Peasy auf Ubuntu 10.04 basierend ist ja gerade rausgekommen. Das meinte beim Installieren irgendwie scheißen Drecken hier irgendwie.
Geh weg.
Lecken mich irgendwo, will nicht, geh weg, muss irgendwas doof. Aushängen, kann nicht, fubar, Install abstürzt. Und dann habe ich gedacht, leck mich. Ja,
aber auch
wir sind ja in Russland, ihr wisst
genau,
das.
Wir sind jetzt in Russland.
Ja. Und da ist nach 22 Uhr. Jedenfalls, wo war ich jetzt gerade? Dann habe ich nochmal die auf OpenSUSE basierende KDE Plasma Distri angeguckt. Mhm. Und die lief auch und da fand ich die Oberfläche gar nicht so schlecht. Es wirkt halt irgendwie doch einen Tick langsam. Aber da finde ich die Oberfläche toll, also wenn sie da noch ein bisschen mehr Power reinstecken, dass das noch schön flüssig läuft und so könnte ich mir auch das vorstellen. Und ja, nachdem das alles nicht gefruchtet ist und ich genervt war und gedacht habe, so ein Scheiß und auch der WLAN-Treiber, der hier drin ist, erst ab einem 2.6.33 unterstützt wird, also 2.6.33 hier Kernel und alle neuen Distributionen inklusive der neuen Ubuntu haben 2.6.32 oder noch weiter drunter.
Und man muss auch dazu sagen, dass 2.6.33 der ganz aktuelle Bleeding Edge Kernel ist.
2.6.33. 33?
Mhm.
Ist 34? Wir sind doch schon bei 34.
Nee, 34 ist erst im Testing-Zustand.
Ja, also 33 ist der aktuell stabile Kernel.
Ja, genau.
Ja.
Das genau. Wollte ich nochmal dazu gesagt
also
haben.
Also Bleeding Edge ist es natürlich nicht mehr, weil es gibt ja schon den 34er.
Ja, der
auch,
Bleeding
wenn der
Edge stabil, also der 34, der ist ja noch nicht für den Produktiveinsatz gedacht.
Jedenfalls mit dem tut's.
Ja.
Und jetzt könnte man entweder ein Ubuntu nehmen und diesen Kernel hinzufügen oder, bist du müde? Oder
ja, so ein bisschen.
Oder willst du jetzt zu meinem Thema gehen?
Nee, sorry.
Ja, und das, was dann mir dann übrig blieb, war so, naja, dann halt vom Scratch. Wir nehmen einen Arsch-Linux.
Ja.
Und da tut jetzt zumindest einigermaßen alles. Plus, ich habe mich wieder über Arch-Linux aufgeregt. Also, weil das Installationsmedium, was halt vorliegt, die geben mir ja immer nur selten welche raus.
Nö.
Doch. Die machen das nur alle 6 Monate oder so. Also die letzte Installations-Boot-CD.
Ich muss dazu sagen, meine letzte Installation ist auch schon ein paar Jahre her.
Ja, natürlich. Ist ja so Rolling-Update-mäßig.
Genau.
Deswegen muss man so selten installieren. Aber wenn man dann halt mal installieren muss, dann muss man auf ein Installationsmedium zurückgreifen. Und das letzte ist von 2009, 8. Also aus dem August oder sowas. Und ja, das ließ sich halt hier, da ließ sich überhaupt gar kein Netzwerk, also weder WLAN noch LAN irgendwie herstellen, das wollte gar nicht. Und das ist bei einer Net-Installation irgendwie scheiße.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Und dann habe ich auch geflucht und habe gedacht, Säcke, stellt doch mal was Neues irgendwie bereit, hier, das nutzt mir jetzt gar nichts. Dann wollte ich Arch Linux auch schon wegschmeißen. Dann habe ich aber auf archlinux.de gesehen, dass irgendjemand so selber gebastelt ein Boot-Medium bereitstellt. Und mit dem habe ich es dann hingekriegt.
Ich glaube, da gibt es mittlerweile auch schöne Skripte, mit denen
ja,
was ich sonst
diese Arch-Boot-Skripte.
Genau.
Und darauf aufbauen hat jemand was gebastelt. Habe ich dann genommen und mit dem tut das alles, weil der hat gleich den 2.6.33 drauf gehabt und das war vom letzten Monat gebaut und ja. Und jetzt bin ich
wunderbar.
Jetzt muss man bloß die ganzen, ein
X wieder einrichten. Und das dauert beim Arch Linux immer so lange, bis ich alles so einigermaßen eingestellt habe, bis es einigermaßen passt.
Warum tut man sich dann eigentlich sowas an?
Ja, das frage ich nicht.
Die Frage ist, wann macht man sowas? Das macht man irgendwie alle 5 Jahre mal.
Da fängst du praktisch dann wieder von null drauf an, weil du...
Ich wollte ja ein Ubuntu nehmen. Ich wollte es ja ganz einfach haben. Ich wollte ja easy peasy haben.
Easy peasy.
Und da habe ich gedacht, scheiße, hier muss ich auch fummeln. Da kann ich auch richtig fummeln. Was soll der ganze Scheiß, ja?
Ingo the man.
Ja, was soll's, ja? Weißt du, wenn die Installation schon nicht klappt und du eh einen weißen Brosten, neuen Kernel oder musst die WLAN-Treiber neu kompilieren, dann kannst du auch gleich richtig anfangen. Und dann richtig schön angepasst auf das Netbook. Und ja, es macht jetzt Spaß. Jetzt muss ich natürlich noch die ganzen, ja, was man halt bei Arch Linux alles machen muss, was bei anderen schon out of the box geht, ne? ACPI und gucken, dass er jetzt hier die Tasten alle nimmt und dass er sich schlafen legt und erstmal auf die richtige Sprache umstellen und alles Mögliche. Und da sind wir jetzt oder bin ich jetzt noch dabei. Und irgendwann soll das Gerät dann mal das Streaming von der nächsten Veranstaltung machen. Wir hatten ja bei der letzten so einen kleinen IPC, der aus der ersten Generation war, der das nicht geschafft hat. Aber bei dem bin ich hier sehr zuversichtlich, dass der das kann.
Ja.
Das zum IPC 1001P.
Du hattest noch irgendwie ein weiteres Sketcher dabei, glaube ich. Sollen wir das auch noch ansprechen?
Das habe ich leider noch nicht ausprobiert. Also kann ich dazu nicht viel sagen. Wir haben noch einen Zoom H4N gekauft.
Das ist auf den ersten Blick sieht so irgendwie aus wie ein Taser, muss ich ehrlich sagen.
So
ich
hatte sowas Schocker. Noch nie
gesehen, aber ja. Sieht sehr interessant aus.
Ich glaube, es ist kein Taser.
Vielleicht kann man damit Geister aufspüren oder sowas. Jedenfalls hat es 1 GB SD Memory.
Ist eine Karte dabei.
Ja, genau.
Ja.
Steht da drauf.
Ja, ich habe es ja nur vorgelesen. Yeah.
Da steht Handy Recorder drauf.
Ein Handy Recorder, ja. Der,
ein handlicher Recorder.
Richtig.
Genau, der ist dann auch für den Linux-Tag, dass wir rumgehen können und mal neue tolle Interviews machen können. Der soll ein bisschen besser sein als der H4, der Vorgänger davon. Also ist der H4N für Next. N für Next. Hm. Und die Menüführung soll ein bisschen besser sein als die alte. Und ja, ich habe ihn aber leider ich habe ihn heute Morgen auch erst in der Hand gehabt, habe ihn einmal ausgepackt und war begeistert, dass der jetzt so eine tolle Plastikhülle, also so eine stabile Hülle hat, dass man ihn auch mal...
Was hat denn der andere?
Gar nichts.
Keine Hülle?
Nee. Keine Hülle.
Der lag einfach so da.
Ah. Der war einfach in der Packung drin und der hat jetzt hier so eine Hülle.
Ah, okay.
Also was kostet so ein Ding?
Der kostet 300...
Ein Ding.
Ja, so ein
340, Handy-Recorder. 349, glaube ich.
Hat er gekostet. Cool.
Ja, das ist dann wieder ein Schritt weiter zum eigenen Studio.
Genau, Yay. Genau. Der kann dann die Backup-Aufnahmen unter anderem machen. Also wenn wir dann mal selber
alles fertig haben. Mal wieder vergessen aufzunehmen.
Ja, ich hab vorhin extra geguckt, ob ich tatsächlich aufnehme. Sieht gut aus. Und da kann man dann den zu nehmen. Also der Vorteil bei dem hier ist, warum ich mich wieder für den entschieden habe. Es gibt ja auch noch viele andere von Edirol zum Beispiel, von Roland. Und so ein paar andere. Der hat halt XLR Eingänge und der kann die mit Phantomspeisung versorgen. Super.
Das heißt, wir könnten theoretisch unsere guten Headsets hier einfach da ranstöpseln und es würde gehen.
Genau.
Wir können, unterwegs.
Das könnten wir echt mal machen.
Das können wir mal ausprobieren.
Ja, genau.
Ich würde vor allem mal interessieren, wie lange der Akku hält.
Wir könnten, ja, man kann ja Strom nehmen. Wir könnten uns also mal im Check treffen nächstes Mal. Jeder setzt sein Headset
das
auf.
Das können wir natürlich auch machen.
Wir stecken das mal rein und gucken mal, was bei rumkommt.
Wir haben aber nur 2 Eingänge, oder?
Ja.
Wir haben allerdings einen Mischpult im Check. Da könnte man mehr rein tun.
Und dann brauchen wir ihn aber auch nicht mehr als Phantomspeisung.
Ja, aber als Recording-Device oder so.
Ja, das würde gehen. Hm? Ja, das war's eigentlich. Was es nicht hat, jetzt nochmal zu diesem Netbook zurück, ist es nicht mein Traumgerät. Also ganz klar auf der ersten Seite, weil es in Windows drauf hatte. Das ist blöd und man merkt auch, dass es blöd ist, weil man sich halt ewig lang damit beschäftigen muss, dass es funktioniert. Ja, also es ist wieder nicht so out of the box, ja. Da hätte ich mir einfach, ja, ich hätte mir lieber wieder eins gewünscht, was gleich out of the box Linux hat und dann weiß man auch, das läuft hundertprozentig. Es hat kein.
Aber du würdest doch wahrscheinlich dann trotzdem diese Linux, was drauf ist, wegwerfen und trotzdem für dich nochmal alles.
Ja, aber du weißt zumindest, dass alle Linux Treiber drauf sind läuft, da. Meinst du? Ja, okay, gut. Alle Treiber sind da, es funktioniert. Es hat kein eingebautes UMTS und das ist, wenn ich jetzt einen Begleiter haben will für jeden Tag, für mich schon wichtig.
Das ist ja aber schon kein Begleiter. Zum einen kein Begleiter für jeden Tag, zum anderen gibt es ja auch immer noch irgendwie die Möglichkeit, per USB da ranzugehen. Und
ja, aber es ist also halt wieder.
Wäre es halt, wenn es integriert ist.
Genau, genau.
Ja. Gibt's, sparst du dir so ein Fummelteil, was du eh verlierst und.
Genau. Hast du eine bessere Antenne gleich drin und so. Deswegen, also es wäre jetzt für mich persönlich kein Gerät, was ich jetzt zum täglichen Gebrauch haben will. Also einfach, weil kein Linux drauf ist, weil es. Diesen USB, also man müsste halt einen USB-Dongle irgendwie dran tun, damit es ins richtige Internet kann. So, jetzt kann ich hier gerade irgendwie nichts machen, außer auf meiner Kommandozeile rumtippen.
Das ist auch schon mal toll.
Ja, aber es kann halt so jetzt out of the box irgendwie nicht ins Internet und hier WLAN einrichten. Das
ist schon mal keine Viren, ist doch toll.
Gibt's ja sowieso nicht. Und eins wollte ich noch sagen. Ach ja, genau, und es ist halt eine Festplatte drin. Also so eine mit beweglichen Teilen so eine Festplatte. Und auch das müsste man, wenn man einen schnell startenden, für durch die Gegend schmeißenden Begleiter.
Das war nämlich das Ultra-Feature für eine Festplatte, für eine SSD, da kann man seinen Rechner durch die Gegend werfen.
Endlich, darauf habe ich gewartet.
Ja, aber wenn du wieder mal den Himalaya besteigst und
da oben eine E-Mail abschicken möchtest. Dann genau. Fällt dir das doofe Ding runter. Hey, wem ist das schon noch nicht passiert? Also.
Du siehst mein Leiden, ja? Also
ja, ja, ich verstehe dich. Auch wenn du mal in der Sahara unterwegs bist, du willst einfach ein Gerät haben, auf das du einfach. Das hat einfach was, ne?
Genau.
Aber ich glaube, da ist die Festplatte das kleinste Problem. ja, aber. Also, ich weiß nicht, ich sehe das jetzt. Obwohl ich jetzt eigentlich schon eine SSD benutze selber, nicht als so riesen Problem, dass da eine normale Festplatte drin ist. Gerade unter Anbetracht der Tatsache, dass das Ding eigentlich nur zum Streamen und Recording benutzt wird, wo es eh meistens dann irgendwo still liegen sollte. Also, ja.
Ja.
Ja. Ja.
Ja.
Ja.
Ja,
ja. Ja, genau.
Okay, also das war meine Vorstellung für diese Woche. Wir haben auch einen Blog-Eintrag dazu geschrieben, wenn ihr euch da noch mehr durchlesen wollt oder Kommentare schreiben wollt, könnt ihr das dazu machen. Ich bin jetzt auf jeden Fall erstmal begeistert, überhaupt mal eins so wirklich in der Hand zu haben und es macht doch Spaß. Also es ist einfach schön, so klein, leicht das Ding in der Hand zu haben, Akku, ewig Laufzeit und.
Ich soll das gerade den Ingo sehen, der muss sich die ganze Zeit zurückhalten, das Ding durch die Gegend zu werfen.
Ja, es ist einfach schön. Es ist einfach schön. Ja.
Hast du dir mal überlegt, mehrere anzuschaffen und zu jonglieren?
Aber nur wenn du SSD-Festplatten hast.
Aber nur mit SSD-Festplatten, ja, weil sonst kann man das nicht booten.
Vielleicht könntest du dann noch anzünden.
Anzünden.
On fire. Das Phantom der.
Das Phantom der Oper?
Genau.
Ja, wir haben hier im Hintergrund wieder schöne Klaviergeräusche.
Ja, wir beschallen euch jetzt schön mit Klavierklängen.
Kommen wir zum letzten Menüpunkt unserer heutigen Sendung, obwohl heute keiner kocht.
Kochen. Ja, wir haben was vorbereitet.
Picks für diese Woche, Empfehlungen. Sven.
Ich.
Du darfst anfangen, du musst anfangen.
Ich muss anfangen. Bei mir geht es eigentlich ganz schnell, weil ich gehe davon aus, dass viele unserer Hörer dieses Tool schon kennen. Und wenn ich jetzt sage, ich bin damit gerade im Chat und ihr kennt mich ja eh alle und wisst, dass ich so auf Kommandozeilen Zeug stehe, dann sage ich jetzt mal Irsi. Also IRSI.
Klingt wie Irsi.
Irsi, genau, Irsi. Man kann es auch IRC oder was auch immer aussprechen. Ich weiß nicht, wie die konkrete Aussprache ist. Es handelt sich hierbei um einen Kommandozeilen, also textbasierten Chat-Client für IRC. Und der funktioniert wunderbar in irgendwelchen Screen-Sessions, die irgendwo auf entfernten Rechnern laufen. Und das ist auch der Grund, weshalb ich eigentlich dauernd online bin, weil da läuft halt der Client immer. Und ich kann mich per SSH schön einloggen und bin da drauf. Und es tut einfach, es ist super konfigurierbar. Man kann da mit allen möglichen Skriptsprachen sich irgendwelche Automatismen skripten. Man kann Plugins reinladen, man kann das super konfigurieren. Und Ich hatte es vor einer Weile mal mit dem Ingo darüber, dass da ja eigentlich schon lange nichts mehr dran entwickelt wird. Und der Grund, weshalb das der Fall ist, ist einfach, weil dieses Teil
geht gegen Pi.
Ja, es nähert sich Pi. Es ist eigentlich praktisch fertig. Ich meine, das Protokoll.
Genau drei.
Ja, nee, das. Das ist das Protokoll, was da gesprochen wird, ist schon ziemlich alt und dementsprechend gibt's dieses Tool auch schon ziemlich lange. Und es ist eigentlich mittlerweile fertig und ich könnte mir eigentlich keine Features ausdenken, die das Ding noch haben müsste, die man nicht durch irgendwelche zusätzlichen Plugins, die man da reinskripten kann, irgendwie nachrüsten könnte. Und es funktioniert wunderbar und es läuft irgendwie mit Uptimes von mehreren Monaten bei mir durch. Also bei mir ist es meistens so, dass der Server wegen irgendwelchen Kernel-Upgrades rebootet werden muss, bevor ich irgendwie meinen Client schließen muss. Und das sagt schon viel aus. Also ist wirklich ein super Tool und wer so auf so Text-Mode-Sachen steht, ist wunderbar bedienbar und das funktioniert echt gut.
Irsi, der IRC-Client für die Kommandozeile.
Ja, ich lese hier gerade im Chat, es geht auch vom Milestone aus, ja, es geht auch von dem G1 aus, wunderbar. Also man kann da echt, ich kann mich da auf meinem Android-Telefon über einen SSH-Client in meine Screen-Session einloggen und bin dann da auch wieder im Chat und krieg mit, was irgendwie die letzten 5 Tage geschrieben wurde oder so. Das ist gut.
Ich nehme einen Webdienst, den Marc eigentlich hier in dieses Dokument mal irgendwie eingebracht hat und den wir schon lange mal ausprobieren sollten. Und der nennt sich iSender. iSender.com. Ist wie alles im Web Beta. Gibt es eigentlich noch irgendwas, was nicht Beta ist? Sollten wir langsam Alpha drüber schreiben oder so?
Alles ist Beta.
Ja,
das ist dieses Standard-Web 2.0-Dingens.
Genau, also alles.
Das ist wahrscheinlich Beta. Wahrscheinlich wird es eigentlich mal 3.0 heißen.
Beta.
Leute!
Tut mir leid.
Sorry, weitermachen.
Es ist Beta und was es kann Peer-to-Peer-Verbindungen aufbauen für den File-Transport, also Dateitransport, was auch immer ihr darüber schicken wollt, halt über das Web. Und Sven hat es mit mir letztens ausprobiert, hat gut funktioniert. Wir haben zwischen unseren beiden Rechnern eine Peer-to-Peer-Verbindung über dieses Ding aufgebaut. Das Einzige, was uns gestört hat und was auch blöd ist, ist, dass es mit Flash funktioniert.
Ja.
Also man gibt dann da die Datei an, oder wie ist das, die man ja, hochladen?
Das läuft im Endeffekt so, man kommt auf diese Seite, das Interface ist echt übersichtlich, also man hat irgendwie 2 Knöpfe, man kann irgendwie Get-File, Receive-File machen. Man wählt dann halt irgendwie die Datei aus, also klickt darauf irgendwie, ich möchte jetzt eine Datei versenden, wählt die dann irgendwie im Filesystem aus und dann bekommt man da einen Link, mit dem die Datei freigegeben wird und den schickt man dann irgendwie jemand anders und der andere klickt dann auf diesen Link und sagt, ja, ich möchte diese Datei jetzt empfangen und dann wird die praktisch direkt von deinem Rechner auf den Rechner des Empfängers praktisch direkt übertragen, ohne diesen Zwischendienst. Der Zwischendienst wird dann nur für diese Vermittlung benutzt. Also es ist wirklich so Peer-to-Peer.
So ein bisschen BitTorrent für Arme oder für Reiche, je nachdem.
Für Sparsame.
Ja, also für Leute, die nicht viel konfigurieren wollen, aber mit Flash irgendwie was machen können.
Ja.
Oder auf also Flash
das ist halt
nicht
auch
verzichten
so,
können wollen.
Ich glaube, das ist zwischendurch, wenn man mal schnell sowas haben will, ganz praktisch, weil man halt nichts installieren muss oder so.
Ja.
Auf der anderen Seite ist halt Flash und könnte man vielleicht technisch besser lösen, aber es tut schon.
Ja, also iSender,
es tut schon, was es verspricht.
Ein Webdienst, Webservice-Beta-Dienst, mit dem man Dateien über Peer-to-Peer hin und her schicken kann. Alex.
Ja, also da ich jetzt das erste Mal da bin, weiß ich jetzt nicht, was ich jetzt hier empfehlen könnte oder was ich jetzt hier sagen könnte, was nicht jetzt eh schon jeder kennt oder schon überall im Einsatz hat, irgendwelche...
Wir haben da so ein Archiv.
Ich hab da so ein Archiv? Das kann ich mir vorstellen. Also,
Das hat mal jemand so Folge für Folge durchgehört, wie das ging, glaube ich, 2 Jahre lang. Oder
ja,
so.
1,5 Jahre.
Oder 1,5 Jahre.
Und, okay.
Also so das jeden Tag so eine Folge.
Okay.
Mehrere Folgen jeden Tag.
Nee, was ich vielleicht erzählen könnte, was mich persönlich in der letzten Woche eigentlich sehr gefreut hat, das ist wahrscheinlich für die meisten ist eigentlich überhaupt nichts Neues. Ich habe mich einfach gefreut, dass man jetzt bei in YouTube, wenn man sich irgendein Video anguckt, dass man die Sachen jetzt einfach in HTML5 schon angucken kann. Ja, das, weil es ja aus bekannten Gründen eben doch recht CPU-fressend ist. Und das war also so eine Sache, wo ich jetzt die Woche mich ja gefreut habe, dass es jetzt, dass ich das nutzen kann. Ich bin irgendwie erst ziemlich spät mit der Nase drauf gestoßen, dass es das da gibt. Umso größer war dann da meine Freude. Von daher jetzt noch nicht gerade so was Innovatives heute von meiner Seite.
Aber was Kleines, und wer es vielleicht noch nicht wusste, das kann man kann CPU sparen auf YouTube, indem man einen Browser benutzt, der H264 kann.
Also das ist Safari.
Safari und Chrome.
Und Chrome und irgendwie der Böse von Internet Explorer mit einem komischen.
Der kann das aber, glaube ich, noch
mal. Ab neu.
Und Internet Explorer geht es mit diesem Chrome-Frame, aber das ist dann letzten Endes auch nur ein Chrome. Also,
Ja, okay.
Also es gibt zwei Browser, die es können, Chrome und...
Exaktamente.
Genau. Und ich glaube, Midori kann das auch. Aber das ist ja auch so WebKit-Zeug.
Das muss ja nichts heißen.
Ja, aber ja, ich glaube, der kann das, glaube ich, aber auch.
Ich habe noch was, was ich sagen kann. Hatte ich zwar schon mal vorgestellt, aber habe ich jetzt aus aktuellem Anlass, weil ich ja so ein Netbook habe, ihr wisst es ja, stelle ich es nochmal vor, und zwar U-Net-Boot-In.
Ist das dieses übers Internet booten?
Ja, das ist ein Tool, mit dem man ganz einfach auf USB-Sticks beliebige ISOs schreiben kann. Und er hat sogar schon eine Liste vorgegebener ISOs drin. Und die kann man dann mit einem Klick auf einen USB-Stick ziehen. Dann kann man von dem USB-Stick booten und die Distribution installieren. Da ich ja in den letzten Tagen mehrere ausprobiert habe und an mehreren verzweifelt bin und so, war das ein sehr nützliches Tool, und der eine USB-Stick, den ich hatte, der ist jetzt schon mehrfach platt gemacht und wieder neu bespielt worden und so. Also UNET Boot-In ist bei vielen Distributionen dabei. Gibt's auch für Windows im Übrigen. Also selbst wer sagt, da brauche ich ja jetzt irgendwie, ich habe kein DVD-Laufwerk und sowieso alles scheiße und ich möchte mal was anderes ausprobieren und mal endlich aus meinem Gefängnis hier raus. Gibt's auch für Windows, kann man auch dort installieren und sich auf seinen USB-Stick, von dem man sicher zig Millionen zu Hause verstreut hat, benutzen.
Die werden bei mir irgendwie immer weniger.
Ja. Was?
USB-Sticks?
Ja.
So. Ja, die finden, das ist ein bisschen wie mit den Socken in der Waschmaschine, irgendwie verschwinden die Dinger.
Ja, ich sollte auch mal Socken aussortieren. Ich habe so viele einzelne Socken, das glaubst du gar nicht.
Wir wollen jetzt nicht anfangen, über Socken zu reden, oder?
nicht?
Ja. Aber das Rätsel ist ja gelöst worden, wohin die eigentlich verschwinden.
Ja, echt?
Ja, und zwar ist das zwischen der Trommel und der Außenwand von der Waschmaschine. Da ist
glaub,
ja so eine
so viele Socken passen da.
Das glaube ich auch nicht.
Vielleicht sollten wir sie mal aufschrauben, mal nachgucken. Also, aber dorthin verschwinden die Socken, die werden da irgendwie reingesaugt.
Aber bitte nur auf Maschinen, die auch mit Linux laufen.
Genau.
So, und das war das Schlusswort für diese Sendung. Wir könnten noch sagen, dass es 10 Jahre jetzt Linux auf IBM Z-Series gibt.
Juhu.
Das war noch...
Hey.
Das war noch eine Erwähnung wert. Es wurde klein gefeiert und... wenn ich weiß, was IBM ist oder was Z-Series ist oder was Linux ist, dem empfehle ich noch eine Sendung, die ich mit Herrn Klink geführt habe über IBM Mainframes und Linux und wie das alles angefangen hat, sei nochmal drauf hingewiesen. Und ansonsten Glückwunsch an IBM. Ich hoffe, ihr macht es euch gerade nicht kaputt mit dieser komischen Patentdiskussion. Wäre irgendwie schade. Und Ach so, und dann habe ich noch eine tolle Sache. Ich habe gesehen, StarCraft 2 kommt bald.
Das ist aber gar nicht Open Source und gar nicht Linux.
Ist völlig egal.
Sorry, der musste sein.
Das musste jetzt sein, aber der Rest ist...
Kann es sein, dass mein Mikro... mein Mikro geht wieder. Yeah. Das war gerade zwischendurch irgendwie so.
Also wann soll es denn kommen?
Ja, StarCraft 2 kommt bald und zwar jetzt im... ich habe es aufgeschrieben. Da, 15. Juni. Also Amazon sagt, am 15. Juni soll es vorauskommen.
Also der erste Teil.
Der erste Teil?
Ja, das wird irgendwie...
Oh, du kennst dich besser aus als ich.
Ja, ich meinte das mal gehört zu haben, dass Blizzard das irgendwie so aufsplittet, dass im ersten Teil gibt es dann wohl die Kampagne von den Terranern Und irgendwann mal später, um dann noch mehr Geld rauszuschlagen, ich weiß es nicht, gibt es dann die Kampagnen der anderen Völker.
Man kann wohl, und Protoss.
Richtig, man kann aber wohl alle spielen, das ist klar im Multiplayer, aber erstmal soll, glaube ich, nur die Kampagne der Terraner am Anfang kommen.
Mein Leben für Ajur.
Genau.
Zar Galadas.
Ja, ach, das waren die guten alten Zeiten.
Es ist immer noch gut. Es ist immer noch gut,
ja,
weil es frisst nichts. Es ist nicht hardwarehungrig gut. Es ist auch schon älter, das Spiel auf den heutigen Rechnern eigentlich.
Wollen wir sowas mal in GWT implementieren?
Ja, es gibt.
Das wäre cool.
Wie Doom.
Was ja, war's? Wie das Doom 2. 2?
Nee, Quake 2. Quake 2 war es
ja,
in
genau.
GWT.
Quake 2. Das hatten wir vor 2-3 Folgen auch mal irgendwo.
Ja. Hab das mal kompiliert, hab's mal zum Laufen gebracht. Ich bin bis jetzt noch nicht dazugekommen.
Ich habe es bis jetzt auch nur aus Video angeguckt und habe mich davon überzeugt, dass es irgendwie in einem Browser läuft.
Okay.
Aber ich habe da jetzt auch noch in den Source Code reingeguckt. Sollte man eigentlich mal machen.
Das wäre auch mal interessante Sache.
Ja. Aber StarCraft 2 gibt's auf jeden Fall für Windows und für macOS und Linux müssen wir mal sehen. Zumindest lassen wir es bestimmt in Wine laufen. Ich meine, wenn es macOS X gibt, warum gibt's dann nicht auch gleich eine Linux-Version? Das ist doch dann sicher OpenGL, das ist doch nicht so schwierig, da auch nochmal eine Linux-Version zu machen. Naja, auf jeden Fall, wenn man sich jetzt noch vorbestellt, gibt's auch einen Beta-Key dazu. Kostet aber irgendwie 50, 60 Euro oder so. Und wenn es dann noch mehrere Teile gibt, oder werde ich bald Abend dabei. Aber ich habe heute auch noch gesehen, es gibt auch noch ein paar andere Spiele oder so eine Packung.
Gibt's eine Packung?
Kriegst du Packung?
Ich spiele Pack. Und da ist unter anderem World of Goo dabei. Das gibt's auch für Linux.
Ja? Das hatten wir auch schon.
Ja, das World hatten wir auch schon mal.
Das, ja, ist das ist toll.
Das ist total toll.
Das ist 2D-Puzzle. Aber cool.
Also es gibt eine Reihe von Spielen, so als Spielepack. Ja. Unter anderem World of Goo. Aquaria ist ein Adventure-Game. Open Beta. Aquaria. Achso.
Open Beta? Gerade habe ich gedacht.
Ja, das ist ein ganz tolles Adventure-Spiel.
Nein, es gab die Open Beta von Aquarium. Ja, man sollte mal die Sachen vorher lesen. Gish, Lugaru und Penumbra Overture.
Also ich kannte jetzt World of Goo und das habe ich schon
kannte gekauft. Auch World of Goo. Aber es ist so ähnlich wie diese World of Goo, konnte man ja auch vor kurzem mal so bestellen. Ich gebe euch irgendeinen Preis, mindestens 1 Cent oder 1 Dollar oder was war das? So viel wie ihr wollt, und genau das ist bei dieser Aktion auch so. Ihr könnt selbst bestimmen, wie viel ihr für diese, was sind's, 1, 2, 3, 4, 5 Spiele ausgeben wollt. Und zwar einzeln kosten die irgendwie 80 Dollar. Und wenn man das kauft, kann man es selber bestimmen. Und das Schöne ist auch noch, das Geld geht an Child's Play, an die Electronic Frontier Foundation. Und man kann sich auch aussuchen, wenn man sagt, nee, diese beiden Hilfsorganisationen, ich will es lieber an die Entwickler spenden, dann kann man auch sagen, ich möchte alles an die Entwickler oder ich
die
möchte
zu... Die sind ja nötiger wie die Kinder in Afrika.
Zum Beispiel, ich kenne Child's Plan, ich weiß nicht, was machen die? Electronic Frontier Foundation kenne ich wenigstens. Oder man kann auch sagen, man möchte einen Teil an die EFF oder einen Teil an die Entwickler spenden und so. Kann man da ziemlich viel zu machen. Das Ganze ist knapp eine Woche lang und ja. Also wer da sowas wieder jetzt zu Linux spielen, um mich wieder mal von meiner unreinen Gedankengut zu...
Ingo hat unreines Gedankengut.
Oh, oh.
Nee.
Fall für Eigner. Das kannst du ja nicht jedem mitteilen.
Ja. Genau.
Gut, dass solange nicht hier auf einer Leiter steht, dann ist ja auch alles okay.
Oder auf einem Eimer.
Ja.
Aber da müssen wir erstmal gucken, ob der Eimer geeignet ist.
Ihr merkt, wir sollten langsam aufhören.
Oh je. Ich brauche ein Bier.
Genau.
Oder zwei.
Lass mal das mal. Ja.
Bis nächste Woche. Hört uns auch nächste Woche wieder zu, wenn wir uns enteignen lassen.
Was?
Egal.
Der Name lädt einfach dazu ein.
Wir hatten im Chat, waren vorhin noch so ein paar echt tolle Köstlichkeiten, aber ich hab's nicht ganz...
Sollen wir uns kurz fertig verabschieden? Und dann können wir noch ein bisschen weiter labern.
Und dann noch... Und dann
den
noch,
Rest können wir dann rausschneiden.
Den Rest noch rausschneiden. Also okay, Bis nächste Woche, passt auf euch auf.
Nicht zu vergessen, habt Spaß.
Habt Spaß am Gerät, lasst euch nicht von den Regentropfen ärgern. Und ja.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2010 unter Creative Commons bei Non-Commercial Share-Alike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Open Coffee und Tarent. Fairtrade Software.